Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 32. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kadochel.
Und produziert, boah, Intro verkackt. Macht nix, wir machen weiter. Produziert wird unser Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, schön dich zu sehen, direkt mit einem kleinen ersten Versprecher im Podcast. Aber was soll man machen?
Ja, wir labern auch schon relativ viel in letzter Zeit. Ich sehe dich ja immer öfters, könnte man sagen. Dank unseres zweiten Podcasts, Hawkeye. Wenn ihr noch nicht Bescheid wisst, hawkeyepod.de, das ist unser neuer Podcast, in dem geht es um alle möglichen Sportarten. Aber das haben wir schon, glaube ich, recht ausreichend in so einer Sonderfolge von Konterpass-Podcast und auch in unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht und erklärt. Trotzdem, wieder der Hinweis, es wird euch gefallen, ihr werdet es nicht bereuen. Schaut es euch mal an, hört es euch mal durch. Das ist schon mal gut. Tille, wie geht's dir? Ich weiß, du warst, zumindest lese ich das so ein bisschen aus deinen Notizen der Shownotes, wo es verschiedene Vulgarismen gibt, etwas frustriert mit der Recherche. Kann das denn sein?
Ja, also ja, wirklich. Ich habe mich auf diese Folge vorbereitet und dabei zunehmend schlechte Laune bekommen. Und ich erkläre auch gerne, warum. Also wir wollen nicht zu lange über Hawkeye reden, aber wir beschäftigen uns in letzter Zeit halt nochmal ganz anders mit Sportarten. Also wir haben immer viel Sportnews gelesen und so, aber jetzt, wo man dann auch drüber sprechen will, sprechen muss, was auch immer, dann ist man halt schon hin und wieder mal bei Google dabei, befragt die ein oder andere KI, sagt, sag mal, wie ist denn das Ergebnis nochmal gewesen und was ist denn hier und Australian Open, bla bla bla, wie steht's da gerade und so. Und es ist alles immer extrem einfach zu finden. Also es ist wirklich immer gar kein Problem. Man muss vielleicht mal ein zweites Mal googeln, aber es ist wirklich kein Thema. Und ich habe das Gefühl, dass Floorball, also wir als Sportart, einfach extrem viel da rein investieren, uns bewusst klein zu halten und uns selber einfach die Beine wegzuhauen. Also ich finde es, ich muss es ausführen. Es gab so viele dumme Sachen bei dieser Vorbereitung auf die Folge. Zum einen, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber wir sprechen nachher über die WM-Quali der Herren. Ich habe keine Ahnung, wer sich da qualifiziert. Ich spreche nachher nochmal drüber, warum und wieso das so ist. Dann gab es noch diese Geschichte, dass ich mir angucken wollte, wie es denn gerade so in der F-Liga eigentlich läuft. Und dann bin ich auf diese schnieke neue Homepage von der F-Liga gegangen und sie funktioniert einfach nicht. Also einfach gar nicht. Ich bin da mit dem hier, wie heißt der Browser von Apple, mit dem Safari-Browser am MacBook rangegangen. Die Seite lädt, sieht gut aus und du kannst halt nichts klicken. Ich konnte nicht mal scrollen. Das war das eine. Dann habe ich es noch mit einem anderen Browser versucht, war das gleiche. Dann habe ich es am Handy versucht. Da konnte ich zumindest scrollen, aber auch da konnte ich nichts anklicken. Und ich kam mir vor wie so ein Vollidiot, der das erste Mal an einem Laptop sitzt und irgendwie einfach mit dem Internet nicht umgehen kann. Aber normalerweise kann ich solche Sachen.
Du willst also sagen, dass das Projekt F-Liga, wo der finnische Verband vor 3-4 Jahren war das ungefähr, wo sie gesagt haben, sie bauen jetzt diese große internationale Liga auf, damit auch in Singapur Fans gewonnen werden können. Du meinst also, dieses Projekt scheint gescheitert zu sein?
Das scheint so.
Ja, ich lege noch kurz einen drauf. Ich habe ja schwedische Liga recherchiert und wollte beim Damenspiel zwischen Torgruppen und Storetta mal wissen, wie da so die Torabfolge war mit den Schützinnen. Und was dort entsteht, ist einfach so ein willentlich bösartiger Teufelskreis, wo du den Spielbericht öffnest. Das ist auch Spielbericht. Ich weiß, das ist der Begriff Spielbericht. Und du kommst da hin, du siehst das Ergebnis, drunter siehst du so die Trendkurve der Teams, wie sie davor gespielt haben. Aber du siehst keinen Spielbericht. Dann gibt es aber, du kannst auch mal aufs Ergebnis klicken. Da habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich das Ergebnis, dann ist das Spielprotokoll. Klickst du auf Ergebnis, bist aber wieder zurück bei der Spieltagsübersicht mit allen anderen Partien. Klickst da drauf und bist wieder zurück beim ersten. Also es ist, ich glaube, es ist pure Sabotage.
Kannst du für mich einmal kurz auf die Website von der F-Liga gehen?
Habe ich vor 45 Sekunden gemacht und der Browser lädt noch.
Perfekt. Okay, du kannst mich nochmal ausbremsen, falls er fertig geladen hat. Ich habe nämlich noch eine Geschichte.
Bitte.
Ich habe mich dann nochmal mit dem Champions Cup-Ergebnis auseinandergesetzt und wollte da irgendwelche Sachen nachgucken und dachte, hey, vielleicht geht's ja einfach, ich schmeiß auch da nochmal Google an. Und dann landest du halt auf der Website von der IFF, auf der immer noch mehr als ein Jahr später als Headline steht, Pixbo hat den Champions Cup gewonnen. 2025. Breaking News steht sogar noch oben drüber. Und ich finde es so unfassbar dumm. Also ich habe das Gefühl, es ist ja wirklich nicht schwierig, wenn du es mit der Manpower oder so nicht hinbekommst, solche Websites am Leben zu halten. Das ist ja gar kein Problem. Aber dann nimm die Scheiße doch einfach runter. Weil sorry, dass ich da so deutlich werden muss, aber es ist für mich ja viel einfacher zu sagen, okay, die Infos finde ich scheinbar hier und da nicht, ich suche nochmal an einer anderen Ecke, als Infos zu finden, die dann aber einfach ein völliger Schmarrn sind. Also, das hat mich wirklich genervt. Und da habe ich das Gefühl, das könnten wir eigentlich als Sportart, das geht gegen wirklich niemanden persönlich, aber wir könnten das als Sportart so viel besser. Und es ist halt nicht mal komplex, das besser hinzubekommen.
Es ist total absurd. Kurze Statusmeldung. Chrome und Safari laden immer noch. In der Zwischenzeit würde ich kurz auf eine Sache hinweisen, die glaube ich, damit zusammenhängt. Und wir hatten es ja in dem anderen Podcast kurz angesprochen. Es gibt ja diese neuen Plattformen wie zum Beispiel Lovable oder Base 44. Das sind ja so Plattformen, wo es dieses Vibe-Coding gibt. Also die von euch, die sich so ein bisschen mit IT auseinanderkennen, die können mal kurz mal weghören, weil die wissen sowas. Für die anderen, das Coole daran ist, du musst nicht mehr so programmieren, sondern du hast so ein Zeitfenster, Textfenster und du erzählst ihm im Grunde nur, was du willst. Und er programmiert das und baut das und du brauchst im Grunde, keine Ahnung, 2-3 Stunden und du bist imstande, halt einen ganzen Saisonmanager zu programmieren. Genauso wurde ja, wir haben jetzt schon mal drüber gesprochen, das Fantasy Floorball Game programmiert. Übrigens, Achtung, Breaking News, F-Liga.com ist jetzt, hat sich geladen. Ich öffne jetzt. Ich kann Pop-Up-Fenster wegklicken. Ich kann auch scrollen. Ja, es hat nur eine Minute gedauert, bis sich die Seite geladen hat. Und ja, sie scheint einigermaßen klickbar zu sein. Also es kann sein, dass es bei dir auch andere technische Probleme gegeben hat. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Es ist krass, wie wir uns selbst Steine in den Weg legen, um die Sportart nicht richtig wegzukommunizieren. Es ist, wie es ist. Aber wir machen es besser.
Na gut. Ich werde vielleicht der F-Liga-Seite nochmal eine zweite Chance geben. Aber wie dem auch sei, für die Folge ist es durch, meine Recherche ist abgeschlossen. Unsere Themen für die heutige Folge. Wir haben eine Menge News für euch. Wir reden über die WM-Quali der Herren, die WM-Quali der Damen. Es gibt noch 1-2 Rücktritte aus der deutschen Nationalmannschaft, die wir letzte Folge peinlicherweise vergessen haben zu erwähnen. Asche auf unser Haupt. Dann geht es ums Champions-Cup-Finale, habe ich gerade schon angeteasert. Es geht um die World Floorball Player Trophy, die vergeben wurde, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Jan hat ein neues Steckenpferd, da geht es um Kleinfeldturniere. Wir sprechen ein bisschen über WhatsApp-Bundesliga und mal wieder über das Legionärsthema, aber keine Angst, nicht allzu lange. Und wir bieten euch ein halbes Europafenster, damit die Folge nicht zu lang wird. Sprechen wir nur über die beiden Nord-Top-4-Länder, nämlich über Schweden und Finnland. Und die anderen beiden, also Tschechien und die Schweiz, liegen wir dann in der nächsten Folge nach.
Jetzt hat sich auch das Chrome-Fenster der F-Liga geöffnet, aber das ist leider nur so diese blaue Textspalte untereinander. Also das funktioniert leider nicht als Website. Naja, egal. Also, ab geht's mit den News.
Gut, und als erste Rubrik in unserer News-Sektion müssen wir euch zwei soziale Events, was? internationale Events, wollte ich sagen, die vermutlich auch ein Stück weit sozial sind. Zwei internationale Events müssen wir nachlegen. Wir haben beim letzten Mal so viel über die Damen-WM gesprochen, also quasi in die Rückschau betrachtet, dass wir so ein bisschen vergessen haben, dass Ende Januar auch häufig direkt wieder Dinge anstehen. Deshalb, sorry schon mal dafür, wenn ihr die Folge hier hört, sind die schon zur Hälfte vorbei. Aber wenn ihr sie einigermaßen pünktlich hört, könnt ihr trotzdem noch die zweite Hälfte mitbekommen. Wovon ich rede? Am Anfang Februar findet die Qualifikation für die Herren-WM statt. Und zwar vom 3.2. bis zum 7.2. Wird so ablaufen, dass am Dienstag die deutschen Herren gegen Italien spielen, am Mittwoch gegen Spanien, am Donnerstag gegen Belgien und, wie gesagt, die Folge kommt am Freitag raus. Wenn ihr die Folge direkt am Freitag hört, könnt ihr um 15.30 Uhr noch das vermutlich relativ wichtige Spiel gegen Estland schauen und am Samstag um 12.30 Uhr das vermutlich nicht ganz so wichtige Spiel gegen Tschechien. Gespielt wird in Lettland, ich glaube in Liepāja. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie der Qualifikationsmodus ist. Ich habe es wirklich versucht rauszufinden. Es ist relativ schwierig. Also ich war, das Erste, was ich versucht habe, ist, dass ich die offiziellen Quellen angezapft habe. In der IFF-App steht sowas ja aber nicht drin. Das ist ja quasi nur ein Ergebnisdienst. Dann habe ich es versucht, auf der IFF-Seite mir anzugucken. Da gibt es ja unter floorball.sport, gibt es irgendwie Events, Current, Past, was weiß ich, Future. Da steht die Qualifikation auch aufgelistet. Wenn man auf die Seite geht, ist die aber komplett leer. Also da stehen nicht mal die Teams, da steht gar nichts. Dann habe ich versucht, es zu finden im Blogpost von Floorball Deutschland, also auf der Homepage. Da steht, dass es stattfindet, da stehen Infos und so weiter und so fort. Da steht aber auch nicht, wie der Qualifikationsmodus ist. Und auf Instagram habe ich es auch nicht gefunden. Irgendwann hatte ich beschlossen, so nach 5, 6, 7, 8 Minuten, dass es eigentlich nicht wert ist, so lange das Ganze nachzusuchen. Weil ich, also ein Stück weit habe ich das Gefühl, bin ich als Konsument auch irgendwo berechtigt, sowas schnell zu finden. Ich habe im Intro ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ich teilweise ein bisschen pisst bin auf unsere Sportart. Wie dem auch sei, ich weiß nicht, was die deutschen Herren schaffen müssen, um sich zu qualifizieren. Es wird voraussichtlich in der Zwischenzeit von der Aufnahme dieser Folge bis zur Veröffentlichung dieser Folge noch irgendwo überall veröffentlicht, sodass wir dann ein bisschen blöd aussehen. Aber was soll's? Stand jetzt weiß ich es einfach nicht. Ich vermute mal, dass sich der Erste definitiv qualifiziert. Alles andere wäre ein bisschen schwachsinnig. Der Zweite mit Sicherheit auch. Ich weiß nicht, wie es mit dem Dritten ist. Es gab schon alle möglichen Qualifikationsmodi. Das ist jetzt wieder irgendwie was anderes. Es ist einfach eine Sechsergruppe. Früher, vor 2 Jahren, gab es ja irgendwie 2 Vierergruppen, die sich dann gekreuzt haben. Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, der Zweite ist auch qualifiziert. Und der Dritte, da bin ich mir eben nicht sicher. Also es könnte sein, dass dieses Spiel gegen Estland sehr, sehr bedeutend wird, wenn man einfach mal davon ausgeht, dass sie Italien, Spanien und Belgien schlagen. Ich weiß nicht, ob sie dann Estland auch noch schlagen müssen, um auf den 2. Platz zu kommen, oder ob es ausreicht, auf den 3. zu kommen. Weißt du es, Jan?
Ich weiß es auch nicht, aber ich habe eine ähnliche Ahnung wie du. Das Erster, Zweiter wird reichen und der Dritte, wenn man es nicht total verhaut, vielleicht auch. Was jetzt so diese sportliche Aussicht angeht, also ich glaube, über Tschechien müssen wir nicht reden. Das ist jetzt nichts, wo man unbedingt Punkte holen muss. Bei Estland, glaube ich, sollte man die Geschichte nicht unterschätzen, weil wenn in Lettland gespielt wird, ist ja Estland um die Ecke. Und für die wird es wahrscheinlich so ein indirektes Heimspiel sein. Wenn ich mich an der vergangenen WM orientiere, dann ist ja Estland eine Position hinter Deutschland gelandet. Die haben im Spiel um Platz 9 nach Verlängerung 3-2 Dänemark geschlagen. Und auch im Laufe des Turniers mal große, mal eher mittelmäßige Leistungen gebracht. Aber trotzdem, also ich glaube, dieser indirekte Heimvorteil könnte unangenehm sein und man sollte sie nicht unterschätzen. Und auch wenn der 3. Platz irgendwie reichen sollte, wenn es das internationale Regelwerk dann so erklärt, dann ist es, glaube ich, unnötig, sich darauf zu verlassen.
Ja, Estland hat immer, also durch die Nähe von Finnland, habe ich immer das Gefühl, die haben da immer so 3 bis 5 Leute rumrennen, die irgendwie in Finnland erste Liga spielen und halt einfach tierisch, tierisch gut sind. Eine Zeit lang, die hatten noch ganz lange so ein Brüderpaar, die irgendwie auch in der damals noch Salibandy-Liga, jetzt F-Liga-Topstars waren. Weißt du noch, wie die hießen?
Ja, die Kiwis waren's, ne? Die 2 Brüder. Der eine mit einer extrem Kurzhaarfrisur, der andere nicht. Und ja, die haben in der Salibandy-Liga gespielt, haben damals noch ein paar Punkte gesammelt. Aber ich glaube, diese Riege von wirklich technisch extrem fertigen Kollegen, ich glaube, die ist ziemlich weg. Also ich glaube, das Letzte, was man von Estland gesehen hat, war eher so mittelprächtig. Aber trotzdem, wie gesagt, würde ich jetzt nicht unterschätzen.
Also solche Jungs sind mittlerweile eher bei Lettland zu finden, glaube ich. Ne? Also David Rexe und so, über den wir ja später nochmal sprechen. Naja, gut, weiter im Text. Zweites internationales Event. Hätten wir tatsächlich schon deutlich früher drüber sprechen müssen. An der Stelle einmal sorry an die Eisbären Juniors Berlin, dass wir es nicht getan haben. Jetzt werdet ihr euch wundern, wieso sorry an die Eisbären Juniors. Weil tatsächlich in Deutschland mal wieder ein internationales Event stattfindet. Und zwar die Quali der U19-Damen für die diesjährige U19-WM. Wird ausgerichtet in Berlin von Floorball Deutschland gemeinsam bzw. mit Unterstützung der Eisbären Juniors. Und das Turnier läuft vom 4. Februar bis zum 8. Februar. Auch da gibt es einen Spielplan. Am Mittwoch wird gegen Österreich gespielt, am Donnerstag gegen die Ukraine. Der Freitag ist dann spielfrei, also nicht komplett spielfrei, aber spielfrei für die deutschen Damen. Und dann die 2 Spiele, die ihr noch gucken könnt, wenn ihr fleißig die Folge rechtzeitig hört. Am Samstag um 15 Uhr geht es gegen Frankreich und am Sonntag um 15 Uhr gegen Ungarn. Fand ich schon mal ganz spannend. Ungarn finde ich jetzt keine Nation, die man irgendwie ständig auf irgendwelchen Qualifikationsturnieren wiederfindet. Gerade bei den U19-Damen freut mich das, weil das ja immer so ein bisschen darauf hindeutet, dass die Jugendarbeit da einigermaßen funktioniert. Und das wirft ja immer ein ganz gutes Licht auf das, was da in der Zukunft kommen mag. Gespielt wird in der Rennbahnstraße 46. Das sagt mir jetzt nichts, aber ich dachte, die Adresse läuft für euch mit. Und hier weiß ich sogar, wer sich qualifiziert. Ist ein bisschen witzig, weil auf der Homepage von Floorball Deutschland steht, es qualifizieren sich die besten beiden Teams von den 6 teilnehmenden Nationen. Es nehmen aber irgendwie nur 5 Nationen teil. Deshalb bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie das zu interpretieren ist. Vielleicht hat er doch eine Nation kurzfristig abgesagt oder sowas. Sowas kann immer mal sein. Aber ich gehe davon aus, dass der Part mit den 2 besten Teams, die die sich qualifizieren, auf jeden Fall stimmen sollte. Und ohne jetzt der Konkurrenz gegenüber zu böse sein zu wollen, würde ich behaupten, dass Deutschland da der Top-Favorit ist für einen der beiden Plätze.
Ja, das ist ja in diesen Quali-Gruppen gibt es ja nicht diese Top-Mannschaften, die da mitmachen. Also zumindest nicht jeden der Deutschen. Ungarn ist ein interessanter Fall. Ich kann mich erinnern, als ich damals die U19-Nationalmannschaft der Damen trainiert hatte. Es war 2010, war die WM. War Ungarn eine richtig, richtig starke Mannschaft. Und auch damals waren die Damen auch super solide und waren im Grunde so im Schlepptau von Polen und Co. Und haben dann aber extrem nachgelassen. Und ich glaube, vielleicht ist das hier wieder mal so ein Comeback-Versuch. Aber die waren schon mal besser, sagen wir mal so. So, und eine andere Sache haben wir ausgelassen, als wir über die Damen-WM berichteten in der vergangenen Folge. Und das ist ein bisschen hinten rübergefallen, weil es so viel anderes zu erzählen gab. Aber eigentlich ist es ja in der Prio-Liste recht weit oben. Und zwar verlassen die deutsche Nationalmannschaft zwei richtig verdiente Spielerinnen mit Ina Jensen und Randi Klärbaum. Randi zuletzt Kapitänin der deutschen Auswahl. Beide haben anderes zu tun. Bei Ina Jensen muss ich sagen, sie hat sich's verdient. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt mit 36 Jahren Veteranin des Sports und geh mit Gott. Okay. Sie hat's ordentlich geleistet und irgendwann darf auch vorbei sein. Bei Randi tut es mir tatsächlich noch fast ein bisschen mehr leid, weil die ist ja jetzt 28, die, glaube ich, hätten noch ein, zwei Weltmeisterschaften zu geben. Ich weiß, sie ist ja als, ich glaube, sie ist Psychiaterin, arbeitet, glaube ich, auch akademisch, da bin ich jetzt nicht so ganz drin. Da kommt man wahrscheinlich auch in so einen professionellen, in seiner Karriere, in so eine Phase, wo man sich dann auch dem halt ein bisschen mehr widmen muss und wo Floorball halt zurücktreten sollte als Amateursport. Aber da tut es mir sehr leid, weil solche Spielerinnen will man ja eigentlich ein bisschen länger als Führungsspielerin Nationalmannschaft halten, um irgendwie auch die jüngeren Spielerinnen mitzunehmen und entwickeln zu lassen. Ich hoffe ganz doll, dass Randi zumindest im Sport in Funktionärinnenrolle erhalten bleibt. Optimaler Fall vielleicht als Trainerin, weiß ich nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn dem so wäre.
Ja, gehe ich komplett mit. Im Prinzip ist dieses Alter so zwischen 27 und 31, wo man ja eigentlich sagt, dass Sportler und Sportlerinnen erst auf dem absoluten Höhepunkt ankommen, weil das so ein bisschen die Schnittstelle ist zwischen Körper noch top in Schuss, sag ich jetzt mal, und da hat der biologische Abbau noch nicht angefangen und gleichzeitig hat man dann aber erst das gewisse Quäntchen Erfahrung dann auch gesammelt, um das wirklich so bestmöglich auf den Platz zu bringen. Und ab dann fängt es, zumindest in der Theorie, ist immer bei Leuten anders, aber in der Theorie fängt es dann eben an, dass der Körper so nach und nach ein bisschen langsamer wird, ein bisschen nachlässt und dann muss man halt immer mehr über Kopf, Taktik, was auch immer kompensieren. Aber wir haben es, glaube ich, schon mal besprochen vor was weiß ich wie vielen Folgen. Es ist halt dieses typische Phänomen, dass Floorball und die Strukturen, die wir im Floorball haben, die Leute halt einfach so ein bisschen kaputt machen, muss man fairerweise sagen. Weil man halt nicht vergessen darf, man darf das nicht mit einer anderen Sportart vergleichen, wo der typische Leistungssportler oder die typische Leistungssportlerin ja erst mit irgendwie, wenn du mit 21, 22 oder so auf dem höchsten Level ankommst, dann ist es ja immer noch super früh. Also gerade im Fußball oder so wirst du dann immer noch als was weiß ich wie ein großes Talent beschrieben. Und Randi spielt, glaube ich, deutsche A-Damen-Nationalmannschaft, seit sie 16 ist. Also das sind halt theoretisch ewig, diese 12 Jahre von 22 bis 24, wenn du das noch ein bisschen nach hinten verschiebst. Das ist halt einfach so, weil wir im Floorball noch so aufgestellt sind, dass die richtig guten Talente halt auch richtig, richtig früh oben eingebaut werden. Und dann kann ich halt schon verstehen, wenn du das über so einen langen Zeitraum so absolviert hast und es dann losgeht mit ein bisschen mehr Verantwortung im Berufsleben und sowas, du vielleicht da in Richtung Karriere schaust eher, dass du dann vielleicht eher mal sagst, gut, vielleicht muss ich hier jetzt an anderer Stelle kürzer treten. Ich habe witzigerweise vor der WM noch kurz mit Randi geschrieben, weil es gab da so ein ganz cooles Video, wo so ein paar von den Mädels interviewt worden sind. Randi hat gesagt, sie hat irgendwie 9 Weltmeisterschaften gespielt oder so. Und ich kam überhaupt nicht auf die Zahl. Habe so nachgezählt und irgendwas passte für mich immer nicht. Und dann habe ich mit ihr geschrieben und mir ist klar geworden, sie hat tatsächlich eine Damen-WM gespielt, bevor sie eine U19-Damen-WM gespielt hat. Und sie hat 2 U19-Damen-WMs gespielt. Also sie hat erst, ich glaube 2013, die Damen-WM gespielt, dann 14 die U19-Damen-WM, 15 ihre zweite Damen-WM, 16 ihre zweite U19-Damen-WM und dann halt noch die ganzen anderen WMs nur bei den A-Damen, weil dann war sie irgendwann tatsächlich zu alt für die U19-Damen. Also das fand ich schon krass. Da gibt es jetzt auch nicht so viele Lebensläufe, die mich daran so ein bisschen erinnern. Ich könnte mir vorstellen, dass Annalena Best einen ähnlichen Lebenslauf hat. Was mich es gab noch einen Spieler, keine Spielerin, sondern einen Spieler, der für mich sowas Ähnliches absolviert hat. Der hat aber nicht so viele Herrenweltmeisterschaften gespielt. Und zwar spreche ich von Thomas Händler. Ich glaube, der hat nämlich tatsächlich, ist der einzige Spieler, der mir bekannt ist, der 3 U19-Weltmeisterschaften gespielt hat. Da, ich glaube, der hat auch noch irgendwie von einer Regeländerung profitiert damals. Ich glaube, heutzutage dürfte man das gar nicht mehr. Aber ich glaube, der hat tatsächlich mit 15, mit 17 und mit 19 3 U19-Weltmeisterschaften gespielt. Also so diese richtig, richtig guten, richtig jungen Talente, das finde ich immer sehr, sehr krass, wenn die dann so früh schon so weit oben eingebaut werden. Gut, eine Sache, beziehungsweise ein internationales Turnier müssen wir noch nachschieben. Und zwar das Champions Cup Finale. Auch davon habe ich kurz im Intro schon gesprochen. Hier nochmal kurz die Ergebnisse im Nachgang. Es haben gespielt Torengruppen gegen Witkowice. Da hat Torengruppen gewonnen. Das war auch ein ziemlich klares Ding. Ich glaube, es war nur irgendwie die Hälfte vom ersten Drittel, was knapp, und dann wurde es relativ deutlich. 9-2 ist das ausgegangen. Torengruppen damit, glaube ich, zum dritten oder sogar zum vierten Mal Champions Cup Sieger. Haben sich den Titel quasi wiedergeholt, den ihnen letztes Jahr die Pixbo-Damen geklaut haben, wenn man so will. beide Kaupis haben jeweils 5 Punkte gemacht. Also sie hätten auch ohne die Kaupis gewonnen, aber es wäre dann vermutlich ein deutlich, deutlich engeres Ding geworden. Und bei den Herren hat wieder einmal Stavretta gegen Falun gespielt, ähnlich wie letztes Jahr im SSL-Finale. Und wie so häufig in letzter Zeit, wenn Stavretta gegen Falun spielt, war es relativ torarm und am Ende gewinnt Stavretta. 4-3 nach Penalty-Schießen stand es hier. Ganz spannender Spielverlauf. Ich weiß nicht, ob es 3-0 stand für Falun oder 3-1. Auf jeden Fall hat Falun relativ deutlich geführt. Und Stavretta halt hinten raus wieder rangekommen. Das letzte Tor, also das 3-3 Ausgleichstor, war tatsächlich auch ein Empty-Netter. Kein Empty-Netter. Also Stavretta hat mit Empty-Net gespielt. Es ist ein Tor gefallen im 6 gegen 5. Und dazu gibt es ein, wenn ihr euch die Highlights angucken wollt, ich glaube, ich habe den YouTube-Kanal vor 2-3 Folgen schon mal empfohlen. Floorball Mindset heißt der. Machen immer so Highlight-Clips von den ganz wichtigen Spielen und da kann man sich das Spiel auf jeden Fall angucken. Zumindest die Highlights vom Spiel ist irgendwie so 9 oder 10 Minuten lang oder so. Ist ganz kurzweilig. Wie gesagt, Stavretta Falun, normalerweise immer relativ abwartende Partien, wenn man sich die über 60 Minuten gibt, beziehungsweise dann über 120 Minuten oder was weiß ich, in Real-Time kann das auch mal ein bisschen langatmig sein. Highlight-Video aber auf jeden Fall cool. Sind ein paar krasse Aktionen mal wieder drin, vor allem von Ulriksson und Kohonen. Also Highlight-Videos von denen kann man sich eigentlich in unbegrenzter Länge reinziehen, habe ich das Gefühl.
Ich habe beim Champions Cup tatsächlich total vergessen, dass er ansteht. Und das ist mal wieder so ein Beweis für gute PR-Arbeit des Weltverbandes. Ich habe es erst festgestellt, als es schon vorbei war. Und eigentlich bin ich jetzt nicht, wohne ich jetzt nicht auf dem Mond und vielleicht will man mich erreichen, aber man hat es nicht gemacht. Als ich es geguckt habe, erstens, also wirklich, war richtig geiles Floorball-Spiel. Also Falun hat ja irgendwie nach 3 Minuten haben die irgendwie 2-0 geführt und dann denkst du dir irgendwie, heute sieht Stavretta keinen Stich und dann kommen die halt 3-1 und dann, ich glaube, im letzten Drittel haben sie dann das 3-2, 3-3 und dann das Penalty-Schießen. Was mich da überrascht hat, war, die haben eine ganz seltsame Bandeninstallation, also sie haben ja unten das ganz normale Floorballfeld gehabt und die LED-Banden waren so oben über der Tribüne. Also es macht eigentlich Sinn, wenn du, weißt du, wenn du so eine ganz modernen Multifunktional-Arenen hast, wo du oben nochmal diesen LED-Ring hast, da ergibt es irgendwie Sinn, aber wenn du so eine relativ kleine Halle hast, das ist ja, das muss man auch ein bisschen erklären, das Champions Cup-Finale, das wird ja dann bei der Mannschaft gehostet, die da als Heimmannschaft tatsächlich angesetzt ist. Das ist nicht ein Event auf neutralem Boden in irgendeiner größeren Arena. Und deshalb sah das so ein bisschen skurril aus. Aber ja, das hatte mich da so ein bisschen überrascht.
Das war das eine internationale Floorball-Ereignis, was zuletzt noch stattgefunden hat. Und dann gab es noch eins. Das war jetzt aber, um ein bisschen von den ganzen Turniergeschichten sowas wegzukommen, kein Turnier, sondern eine Auszeichnung. Wir sprechen vom viel erwarteten, tatsächlich war ich dieses Jahr sehr, sehr gespannt, World Floorball Player Award, der sowohl bei den Damen als auch bei den Herren vergeben wird. Und ich würde behaupten, beide Wahlen waren unerwartet bzw. diskutabel, sind, glaube ich, Wörter, die man dafür nutzen kann. Vielleicht ein bisschen zur Einordnung. Das ist häufig nicht der Fall. Also ich habe häufig das Gefühl, dass diese World Floorball Player rauskommen und dann ist es zumindest, also man kann sich immer über die Plätze streiten, aber wirklich häufig hatte ich das Gefühl, jo, der Platz 1 ist es. Also eine andere Wahl hätte wirklich sehr überrascht und nicht so wirklich viel Sinn gemacht. Und in dem Jahr, finde ich, kann man drüber diskutieren. Ich fange einfach mal mit den Herren an und ich lese mal vor von 10 bis 1. Platz 10 Philipp Langer, Platz 9 Albin Schögrin, Platz 8 Markus Laxo von den Oilers, Platz 7 Jona Rantala, Platz 6 Jon Hedlund ist, glaube ich, der bestplatzierte Torhüter bei den Herren. Platz 5 Aro Astala, mittlerweile bei Könitz und Finnland. Platz 4 Malte Lundmark von Falun. Platz 3 Juuso Ahola von Nokian. Platz 2 dein Landsmann Jan, Ondrej Němeček von Stovreta bzw. Tschechien. Und erster ist geworden Zacharias Ulriksson von Stovreta und der schwedischen Nationalmannschaft. Was hat die Wahl mit dir gemacht, Jan?
Bei den Herren recht wenig. Ich war so ein bisschen mehr auf die Frauen aus. Ich habe bis zum Champions Cup-Finale habe ich mir gedacht, naja, der Junge ist ja, glaube ich, 21, ne? Der ist super frisch. Da fehlt mir noch so ein bisschen diese Spur, die man dann irgendwie so krönt. Und dann hat er ja wirklich dieses überragende Champions Cup-Finale gespielt, aber das war erst nach der Wahl. Und deshalb dachte ich mir, okay, gut, ich sag nichts. Das war vielleicht ein richtiger Griff, wobei mir da an dieser Spitze dann doch ein bisschen auch Kohonen gefehlt hat.
Ja, ich glaube Kohonen, also ich finde es auch komisch, dass Kohonen gar nicht unter den Top 10 ist. Er war relativ lange verletzt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie so nach dem Motto, ja gut, der hat 30% der Spiele verpasst, damit bist du disqualifiziert. Weil er ist ja eigentlich so sein kongenialer Sturmpartner. Die haben ähnliche Scorerwerte, beide sind irgendwie krasse Leute. Ulriksson ist physisch heftig und mit Ball. Kohonen ist physisch heftig, aber noch besser mit Ball. Also ich finde es auch komisch, dass er gar nicht auftaucht. Ich glaube, dass es damit was zu tun hat, dass er einfach zu wenig Spiele gemacht hat. Ich fand es auch, also erst, du hast gesagt mit 21, er ist der jüngste World Floorball Player aller Zeiten. Ich fand es auch ein bisschen überraschend. Also es ist ja kein WM-Jahr gewesen, 2025. Der WM-Titel hat immer eine riesige Rolle, habe ich das Gefühl. Aber sie haben ja auch den Champions Cup nicht gewonnen. Also den hat ja Pixbo geholt. Pokal finde ich immer so ein bisschen, ja gut. Aber Stovreta hat ja eigentlich nur die SSL gewonnen. Und er war schon eine krasse Maschine in der SSL, so ist es nicht. Also gerade in den SSL-Playoffs ist er nochmal total explodiert und hat auf einmal angefangen, Tore von überall zu machen. Also hat, glaube ich, statistisch, vorher war er immer so ein Goalgetter, der irgendwie so ums Tor rum seine Tore gemacht hat. Immer so im Konter und dann aber irgendwie, also ich glaube 80% seiner Tore waren irgendwie innerhalb vom Torraum. Und in den Playoffs hat er angefangen, einfach von überall Tore zu machen. Also er hat auf einmal angefangen, von der Mittellinie die Dinger in den Winkel zu schlänzen und so. Also es war schon richtig krass. Und ich glaube, er hat statistisch die besten Playoffs aller Zeiten gespielt in der Herren-SSL. Also höchsten Punkteschnitt. Das ist natürlich schon krass. Aber ich fand es auch, wie du sagtest, so ein bisschen, aha, das ist aber früh. Also ich hätte mich nicht beschwert, wenn es vielleicht tatsächlich mal Němeček geworden wäre. Gerade weil ich es auch immer cool finde, wenn Verteidiger mal so eine Auszeichnung bekommen. Und Němeček spielt halt hinten und hat trotzdem richtig, richtig gute Scorerwerte und vor allem immer so einen guten Riecher für Tore in entscheidenden Momenten. Also jetzt, du hast es gerade schon gesagt, der Champions Cup jetzt war ja nicht in der Wertung, aber da hat er, glaube ich, auch den 3:3-Ausgleich geschossen.
Ja.
Auf Vorlage von
Zacharias.
Von Ulriksson.
Also,
ja.
Genau, und ich glaube, es ist tatsächlich dieses Champions Cup, ich halte mich da so ein bisschen drauf auf, weil das war sehr symptomatisch für vieles. Also wenn jemand so diese Top-Herrenspieler in einem Spiel begreifen will, war das Champions Cup-Finale relativ interessant, weil Ulriksson hatte extrem viele Szenen, wo er wirklich ein unfassbares Talent in diesen Slot reinzukommen. Ne? Ja. Also auch wenn er so einen Gegenspieler hat, der ihn versucht wegzudrücken, dreht er sich einmal um ihn herum und steht plötzlich dem Torwart auf den Füßen. Der erste Schuss klappt nicht und der ist imstande, nachher noch einen Rebound rauszuholen. Also wirklich, der ist im Slot halt ein totales Tier. Und da drin sieht man aber auch den Unterschied zu Kohonen, der sich wiederum relativ zu fein dafür ist, in diesen Bereich reinzugehen und der sich eher wohl an der Flanke fühlt, wenn er mal den Ball so ein bisschen kriegt, wo er ein bisschen Luft hat und dann zieht er den Ball halt mit rein, schlänzt oder spielt ihn drüber. Macht natürlich auch grandiose Sachen. Aber die zwei Spieler sind natürlich extrem unterschiedlich, obwohl, da kommen wir später, wenn wir so ein bisschen über die internationalen Ligen machen, obwohl sie natürlich beide einen unfassbaren Wert haben.
Ja, bei Kohonen, finde ich, muss man sich tatsächlich fast mal komplette Spiele angucken und nicht nur Highlight-Videos, weil ich vermute, in einem normalen Spiel spielt er so 30% seiner Pässe dahin, wo er nicht hinguckt. Also, ich erkenne keinen Spieler, der so viele No-Look-Pässe spielt wie er. Aber ja, also das zur Herrenwahl ist zumindest eine, über die man sich unterhalten kann, würde ich sagen, was wirklich nicht immer so war. Also letztes Jahr war es ja kein Olein und das war halt total, also indiskutabel. Das war völlig klar, dass er das werden muss. Und dann kommen wir zu den Damen. Und auch da würde ich einfach mal die Liste von unten nach oben vorlesen. Platz 10, Hanna Nordstrand. Platz 9, Anna Bruchatschkova. Platz 8, Ona Kaupi. Platz 7, Saka Stankova. Viele Tschechinnen übrigens auf der Liste. Ich mache gleich weiter. Platz 6, Michaela Kubitschkova. Platz 5, Isabel Gehrig. Platz 4, Karolina Klubalova. Und dann die Top 3, Maja Wieström. Die ist es, glaube ich, letztes Jahr geworden von Torengruppen und der schwedischen Nationalmannschaft. Platz 2, Lara Heini, Pixbo und Schweiz. Und Platz 1, Vera Kaupi, Torengruppen bzw. Finnland.
Wir haben ja sofort den Beef gesucht. Ich musste gleich bei dem Insta-Post, der das Ganze angekündigt hat, musste ich sofort schreiben und sagen, hallo, also klar, natürlich, Kaupi wahrscheinlich die beste Spielerin aller Zeiten, weil die Sportart entwickelt sich, natürlich sind die Mädels heutzutage weiter als vor 10 Jahren, also geschenkt, aber das war doch das Jahr von Lara. Also klar, kannst du immer noch sagen, ich meine, Kaupi ist halt so die Lebensversicherung von Turngruppen und die ist, kommt wieder der Bogen zum Champions Cup-Finale, ne? Also da war es wieder sie, die das gerissen hat. Aber ich meine, die ist Weltmeisterin geworden. Historischer Titel für Heini und die Mannschaft. Ohne sie hätten sie das Ding nicht gerissen. Und ich glaube, das ist ein Beweis so ein bisschen dafür, dass halt die Torhüterinnen und Torhüter immer mit so einem kleinen Malus in diese Wertung reingehen. Weil was willst du mehr von ihr? Was soll sie denn bitte noch machen? Soll sie auch noch Topscorer werden als Torhüterin? Ich weiß es nicht.
Ja. Ja, ich sehe es wie du. Ich war im ersten Moment auch entrüstet, weil ich so dachte, okay, also Heini hat halt den Champions Cup geholt letztes Jahr und die WM, so die zwei wichtigsten Titel, und war beim Champions Cup war es und in beiden Finals, glaube ich, ja sogar mit einem Shutout. Also Champions Cup haben sie ja, glaube ich, 3-0 gewonnen und WM-Finale war jetzt am Ende 2-0 oder sowas. Also einfach in den beiden größten Spielen, die du in einem Jahr haben kannst, also auf nationaler und internationaler Ebene,
geht nicht.
Ohne Gegentor zu bleiben als Torhüterin, ist schon so ein bisschen, okay, weiß ich jetzt nicht, was sie noch machen soll, außer ihn vorne reinwerfen, wie du gesagt hast. Ich habe dann nochmal so ein bisschen geschaut. Tatsächlich, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr konnte ich es verstehen. Es war zumindest, glaube ich, eine deutlich engere Wahl. Also ich habe ja, glaube ich, in der letzten Folge predicted, dass Lara auf jeden Fall jetzt World Floorball Player wird. Und es war auf jeden Fall deutlich enger, als ich dachte, weil Vera halt auch super viel gewonnen hat. Also die haben die Liga gewonnen in der SSL, sie haben den Pokal gewonnen und letztes Jahr waren ja auch noch die World Games. Und die hat ja auch Finnland gewonnen. Das war das eine Mal, wo sie dann endlich mal die schwedische Nationalmannschaft geschlagen haben. Und dazu muss man noch sagen, dass Vera ähnlich wie Zakaria Ulriksson letztes Jahr in den Playoffs, die hat das ganze Jahr über schon einen unfassbaren Scorerschnitt. Ich glaube, sie macht 4,5 Punkte pro Spiel in der Damen-SSL. Und sie lässt halt regelmäßig alle anderen, die da rumlaufen, was ja auch alles Weltklasse-Spielerinnen sind, aussieht wie so B-Klasse-Spielerinnen. Also sie macht, ich weiß gar nicht, wie viele Scorerpunkte die Zweitbeste im Schnitt macht. Ich glaube 3 oder so. Also sie ist irgendwie 50% besser als die zweitbesten Scorer. Das ist schon krass. Ich finde es immer noch nicht ganz okay. Also ich hätte es trotzdem Lara gegönnt und halte Lara auch nach wie vor für die richtige Wahl. Aber es ist halt schon eine enge Nummer gewesen und deutlich enger, als ich das bei der letzten Folge so überlegt habe.
Ich habe mich eben auf dieser Frage aufgebaut, was mehr hätte sie denn tun können? Und bei Lara fällt mir halt nichts ein. Ne? Also die hat ja das, was sie leisten konnte, hat sie zu 100% erfüllt. Und bei Kaupi denke ich mir, Halbfinale Tschechien, 0 Punkte, 0 Tore. Und wenn du jetzt diesen Titel haben willst vor Heini, dann hättest du da vielleicht dann nochmal deine Bude machen können. Also da ist ja so dieser eine Punkt, wo ich sagen würde, okay, der kippt's für mich, für Lara. Aber das ist ja, glaube ich, das Schöne an diesem Award, dass man darüber, glaube ich, stundenlang plaudern kann. Und wir haben jetzt über zwei Spielerinnen gesprochen, ne? Jetzt könnte man sich noch ein paar andere rausholen, wobei die beiden natürlich dann schon nochmal überragend waren.
Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, der Gap zwischen den Stimmen, es kommt ja immer nicht raus. Bei der NBA ist es immer ganz witzig. Da siehst du ja immer so bei MVP-Votings, wer eigentlich wie viele Stimmen bekommen hat und sowas. Und ich vermute, der Gap zwischen den beiden und Platz 3 sind einfach, weiß ich nicht, 10.000 Stimmen oder was weiß ich, wie viele Leute da abstimmen.
Wobei das jetzt da so viele tschechische Spielerinnen in diesen Top 10 sind, um ehrlich zu sein, das finde ich auch totalen Unsinn. Also das hat ein bisschen was mit der WM zu tun, aber wenn du dir jetzt die SSL anschaust, was für ein Niveau da gespielt wird in der Breite und in der Spitze, klar, ich meine, die Nationalmannschaft hat es total verhauen auch bei der WM, aber das hier ist ja eine Individualbewertung. Und das müsste man dann natürlich schon so ein bisschen unterscheiden von dem, wie die Auswahlen komplett spielen. Und das ist, ja, aber irgendwie, man muss es kriegen. Ja.
Und es wurde noch ein zweiter Award vergeben. Dieses Jahr zum ersten Mal. Ist eigentlich ganz witzig, weil wir doch irgendwann in den letzten Folgen hatten wir doch über Andras Citrom gesprochen. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Einen der Urväter des internationalen Floorballs. Und es wurde jetzt tatsächlich ein Award nach ihm benannt, also der Andras Citrom Award. Nee, die Andras Citrom Trophy. Sorry. Und die wird vergeben an den besten Spieler und die beste Spielerin außerhalb der Top 4 Nationen. Und das hat bekommen bei den Herren der Lette Peteris Trexel, ich glaube, ich habe ihn vorhin David genannt, aus welchem Grund auch immer, er heißt Peteris, der bei Classic spielt. Auch da, ich glaube, erste Linienverteidiger, der also Stammspieler einem der besten Vereinsteams der Welt, muss man wahrscheinlich nicht groß drüber sprechen. Und bei den Damen ist es die Polin Dominika Buczek, die bei unserem werten ehemaligen Bundestrainer Martin Brückner spielt, bei Kalmarsund.
Ich habe kurz darüber nachgedacht, was ich von dieser Trophy halte, und ich habe mich entschieden, ich halte sie für dumm.
Möchtest du das ausführen oder möchtest du zum nächsten Punkt übergehen?
Ja, ich will da jetzt nicht zu philosophisch werden, aber ich finde diese Klassengesellschaft, die sie so ein bisschen suggeriert, nicht angenehm, dass man jetzt sagt, okay, es ist also diese Top-Player, die gibt es eigentlich nur für die Top-Nation, und diejenigen, die da weiter unten spielen, die kriegen ihren eigenen Award, und das ist wieder so eine ähnliche Geschichte wie bei der Champions Cup, wo du sagst, naja, eigentlich betrifft das gar nicht die Nation auf Platz 5, 6, 7, sondern wir machen das für die Top. Und damit, ich glaube, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass du an diesen falschen Stellen das immer splittest. Eigentlich solltest du schauen, wie wachsen wir das Ganze zusammen. Und ich verstehe den Sinn dahinter, ne? Also, dass da auch jemand aus dieser zweiten Reihe mal einen Award kriegt und man darum, das ist ja alles fein und schön und so, aber stell dir vor, du hast da jetzt eine absolute Überspielerin irgendwo in Polen oder in Dänemark oder in Lettland. Was bedeutet das jetzt? Kriegt die jetzt einen Andras Tittrom Trophy oder darf sie auch irgendwie unter die Top 10 bei dem anderen Preis? Oder kann sie bei? Ich weiß es nicht. Das ist der Grund gewesen, warum ich diesen Award für überflüssig halte, so sehr ich auch ein Freund dieses Storytellings bin.
Ja, vor allem bei Drexel, mit der Performance von Lettland hätte der ja letztes Jahr auch easy unter der Top-10-Liste auftauchen können. Also mit Lettland Vierter geworden bei der WM und mit Classic, weiß ich nicht, ich glaube, standen zumindest irgendwie mal im Finale von der F-Liga. Und ich finde solche Awards immer so ein bisschen schwierig, gar nicht aus dem gleichen Grund wie du, sondern wenn Awards anfangen, sich selber zu disqualifizieren, sag ich jetzt mal. Weil sobald irgendjemand außerhalb der Top-4-Nationen auf einer von diesen Top-10-Listen auftauchen sollte, würde das ja bedeuten, dass er de facto schon den anderen Award bekommen muss. Und damit ist der andere Award eigentlich hinfällig. So, und das finde ich dann immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob es da noch eine extra Auszeichnung braucht. Was ich fast sinnvoller finden würde, wäre, ich finde, man könnte tatsächlich mal drüber nachdenken, ob man eine World Floorball Player oder also ob man das teilt in Torhüter und Nicht-Torhüter oder sowas in der Richtung. Weil ich es schon super, super schwierig finde, Feldspieler, Feldspielerinnen und Torhüter, Torhüterinnen zu vergleichen. Irgendwann vor ein paar Jahren ist ja auch mal Eero Kosonen, also der damalige finnische Nationaltorhüter, World Floorball Player geworden. Ich glaube, zum ersten Mal ever war es ein Torhüter und auch zum einzigen Mal. Und da fand ich auch schon so, ja, weiß ich nicht, wie ich das jetzt bewerten soll, ob der besser war als Feldspieler oder nicht. Aber ist auch egal, kann man, glaube ich.
Ich will vielleicht noch eine Sache würde ich ergänzen. Das ist ja jetzt nicht die Arbeit der IFF, ne? Da ist sie ja ausnahmsweise mal unschuldig. Es ist ein Award, der wird vom Innemanimagasinet, also von der schwedischen Fachzeitschrift, vergeben. So, nächstes Thema ist ein entwicklungstechnisches Thema. Und ich war so ein bisschen vorsichtig, ob ich das auf die Liste setzen darf. Deshalb habe ich mich da auch abgestimmt mit Frederik Dilger. Der hat nämlich die Arbeitsgruppe Spielformate gegründet. Und es geht um Folgendes. Der Dachverband möchte mit Vertretern der einzelnen Landesverbände und ich glaube auch mit Personen einfach im gesamten Dunstkreis der deutschen Floorballentwicklung einmal überlegen und überarbeiten, in welchen Spielformaten der deutsche Floorballsport eigentlich funktioniert. In Spielformaten ist gemeint Großfeld, Kleinfeld, dieses neue internationale 3 gegen 3, Mixed, Outdoor-Formate und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedene Versionen vom Floorball. Sport und das soll jetzt einmal geeicht werden, würde ich mal sagen. Und es ist nicht so einfach. Und dafür gibt es diese Arbeitsgruppe Spielformate. Da habe ich die Ehre, ich weiß nicht, ob sich jemand alles gefunden hat, aber ich wurde für den FVBB dafür nominiert. Deshalb beteilige ich mich daran. Und das ist jetzt, ich glaube, es gibt jetzt keine Interna, die jetzt da irgendwie ganz geheim sind. Ich habe auch mit Frederik darüber gesprochen, ob wir das einmal hier thematisieren können. Und ich finde es eigentlich ganz brauchbar, wenn daraus vielleicht eine offene Diskussion entsteht und einfach Leute ihre Ideen und Eindrücke reinbringen. Also wenn ihr unsere Hörer seid und ihr möchtet nach der Folge eure Meinung dazu äußern, dann tut das bitte, ob bei Insta oder hier in den Kommentaren, das ist wurscht. Ich fasse es kurz zusammen. Was sind so die Hauptfragen, um das wirklich zu vereinfachen und einmal aufs Wesentliche runter zu reduzieren? Wann wird im Grunde Großfeld gespielt? Das ist ja so eine ewige Frage gewesen, wie sehr wird Großfeld in diesen Nachwuchsbereich reingedrückt? Wo sind die Prioritäten? Wann muss eigentlich so dieser Übergang erfolgen? Und ich glaube, das Zweite, was gerade jetzt so für etwas Missstimmung sorgt, weil die einen wünschen sich nach links, die anderen wünschen sich nach rechts, ist, inwiefern dieses neue internationale 3 gegen 3, also auch diese 3 gegen 3 WM, die jetzt ausgetragen wird, das bisherige Kleinfeld ersetzen soll. Ich werde von euch ein paar sagen, was ist denn da der Unterschied? Also dieses neue 3 gegen 3 hat ein kompakteres Feld, da gibt es so ein paar Regeln, die das ganze Spiel ein bisschen beschleunigen und deshalb gibt es einige Vertreter, die dann sagen, ja, also um echt zu sein, das klassische Kleinfeld, erstens haben wir uns schon dran gewöhnt, die Leute kennen es, aber es ist auch ein bisschen besser für die Ausbildung der Nachwuchsspieler, weil du ein bisschen mehr Platz, mehr Zeit hast auf dem Feld und so weiter und so fort. Und das soll jetzt eben verhandelt und ausgelotet werden. Ich sage dazu vielleicht ganz kurz meine Meinung und Tille, du kannst dann bombardieren und sagen, ja, finde ich doof. Also was zum Beispiel mein bisheriger Standpunkt ist, und noch habe ich ihn auch nicht umgekippt, die IFF hat sich jetzt entschieden, dieses 3 gegen 3 zu installieren. Und sofern es da jetzt auch eine offizielle Weisung gibt, dass das jetzt das Format ist, was langfristig in dieser reduzierten Version umgesetzt wird, auch mit diesen ganz speziellen neuen Regeln, dann bin ich davon überzeugt, dass es im Grunde das Kleinfeldspiel in Deutschland ersetzen muss. Ja, weil ich sehe jetzt keinen Grund, da irgendwie zwei Versionen aneinander parallel zu entwickeln. Ich glaube, das stiftet nur Unmut. Würde die IFF jetzt sagen, wir spielen Großfeld nur noch 3x15 Minuten, dann gehe ich davon aus, dass wir binnen der nächsten 2-3 Saisons auch das Großfeld irgendwie auf 3x15 Minuten runterziehen. Und da würden wir nicht mal drüber nachdenken. Also warum sollten wir es hier nicht machen? Es gab da Einwürfe, wo es hieß, also dieses neue 3 gegen 3, das ist halt viel intensiver, da entstehen Situationen viel schneller, das ist ein bisschen zu anspruchsvoll, zum Beispiel für die Ausbildung von Jugendspielern. Da würde ich sagen, das stimmt gar nicht. Also im Gegenteil, also du bist einfach viel, viel schneller in einer Drucksituation, du musst dich schneller entscheiden. Es entstehen im Grunde permanent 2 gegen 1 Situationen, die sogar meiner Meinung nach relevanter fürs Großfeld sind, als diese 3 gegen 3 Kleinfeld, wo du halt etwas mehr Zeit hast, was es jetzt ein bisschen bislang klassisch gibt. Also das sehe ich ganz anders. Und die andere Frage irgendwie, wann sollte Großfeld relevant sein? Also meiner Meinung nach so früh wie möglich. Ja, also das Kleinfeld ist im Grunde eine Version für Situationen, wo ich entweder eine kleine Halle habe oder ich habe einen Verein, der gerade erst mit Vorbausport anfängt und es fehlen Leute. Oder ich will einfach so eine Breitensportvariante anbieten, die sonst halt ein bisschen schwierig ist. Und deshalb würde ich schauen, dass man das so früh wie möglich hinkriegt und dafür auch die entsprechenden Wettbewerbe hat. Und ich glaube, es gibt dann nur noch ein weiteres Format, das darf sehr gerne mixed sein. Und das ist dann vielleicht so das Format, was man für Outdoor-Events, bei denen man jetzt sich das nicht leisten kann, dass da halt noch ein Torwart im Tor ist, sondern da will man wirklich jeden Menschen, der irgendwie vorbeigeht, einen Schläger in die Hand drücken können. Dann ist das für mich eine Variante für mixed. Und ansonsten hast du dann eben die zwei anderen. Und so soll es auch irgendwie bleiben. Das macht es einfach. Und dann kann man auch die Entwicklung darauf aufbauen. So, langer Monolog. Tille, ja, nein. Okay, super.
Nee, ich habe tatsächlich gar nicht. Ich würde gerne kontrovers diskutieren, aber ich habe gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Ich finde, zwischendurch habe ich einmal kurz aufgemerkt, aber das den Punkt dann selber revidiert. Dieses Thema von wegen kleines Feld ist wahrscheinlich gar nicht so schädlich, was die Förderung bzw. Ausbildung von jungen Spielern angeht. Das finde ich war ganz wichtig, dass du das hinterhergeschoben hast. Das sehe ich nämlich komplett genauso. Und das ist ja tatsächlich der Trend, in den gar nicht nur Floorball, sondern ganz viele große Spielsportarten auch gehen. Dass man mittlerweile merkt, in der Jugendausbildung muss man eigentlich super viel Small Games spielen, möglichst kleines Feld, möglichst viel Ballkontakt, weniger Spieler, sodass du einfach super, super viel Zeit hast, entweder selber am Ball oder als direkter Gegenspieler von jemandem, der den Ball hat. Und nicht dieses Ganze, was du auf Großfeld ja dann doch teilweise mal machen kannst. Und beim Fußball erst recht, wenn du 11 gegen 11 spielst, dass du dich einfach irgendwo hinstehst und gar nichts machst und dir das Ganze so ein bisschen anguckst. Und wenn der Ball in die Nähe kommt, dann fängst du vielleicht an, ein bisschen was zu tun. Dass du einfach solche Entscheidungen und entscheidenden Situationen halt einfach deutlich, deutlich mehr förderst, beziehungsweise forderst, weil fällt kleiner, weniger Leute drauf. Ja. Von daher, das finde ich ganz wichtig, das sehe ich ähnlich wie du. Ansonsten bin ich da so ein Stück weit bei dir. Also mir ist eigentlich fast egal, ob es jetzt tatsächlich die offizielle IFF-Variante werden muss oder ob es die klassische deutsche, beziehungsweise in der Schweiz ist die ja auch relativ groß, Kleinfeld-Variante bleibt. Ich finde es nur ein bisschen schwachsinnig, dass wir da uns als Sportart selber kannibalisieren und das wieder so ein Punkt ist, der irgendwie dann schwierig nachvollziehbar ist. Warum spielen wir jetzt hier das eine und da das andere?
sondern es scheint ja zumindest eine semi-kompetitive Variante zu sein. Also jetzt vielleicht nicht wie die Großfeld-Variante, aber zumindest das, die B-Variante. Und dann sollte die, finde ich, auch so gut es geht vereinheitlicht werden. Und da sollten sich möglichst alle dran halten, auch was das Regelwerk angeht und solche Geschichten. Und dann nicht einmal, hier gibt's die Penalties und hier ist der Penalty, aber du klopfst den einfach aus 5 Metern aufs Tor und was weiß ich. Für mich was anderes ist, genau wie du gerade auch gesagt hast, diese Geschichte, ich sag jetzt mal Spaßvarianten. Und da, finde ich, kann man machen, was man will, solange alle wissen, das ist eine Spaßvariante. Also deshalb finde ich, Mixed hat total eine Daseinsberechtigung, muss auch unbedingt erhalten bleiben, gerade für so Outdoor-Geschichten und sowas. Und, um da direkt mal auf den Zug aufzuspringen, ich hatte noch einen Punkt in meinen Shownotes. Jan, sagt dir Boxball was?
Ja, jetzt bescheiße ich ein bisschen. Du hast mir ja diesen Link geschickt, ne?
Da war ich bei Insta. Verdammt.
Also ich habe es schon gesehen und ich hab's wirklich nicht verstanden, was so dir das Konzept ist. Aber beschreib's mal kurz.
Ich bin mir auch selber noch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es ist auch noch so ein bisschen underground. Wenn ihr wissen wollt, wovon ihr reden, ihr müsst mal auf Insta nach Boxball suchen. Es wird geschrieben Ball wie der Ball und davor Box, B-O-K-S. Ich glaube, das ist das finnische Wort für eine Box. So stellt es sich zumindest dar.
Damit sie auch das anders schreiben als alle anderen Wörter der Welt.
Genau. Und das ist irgendwie so, ich glaube, das ist irgendwie unter der Schirmherrschaft von so 2, 3 richtig krassen finnischen Nationalspielern. Also ich glaube, so unter anderem Nico Salo hat da irgendwie sein Ding mit dem Spiel. Und es gibt so 2, 3 Videos. Ich glaube, das gibt es nur einmal bisher. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es eine umgebaute Sporthalle ist oder irgendein alter Bunker, den sie ein bisschen glamourifiziert haben oder sowas.
Ich dachte,
da haben sie dann so einen Käfig reingepackt und in diesem Käfig wird eine besondere Variante Flowball gespielt. Und es ist tatsächlich relativ ausgeklügelt und auch relativ, also technisch und so monetär steckt da, glaube ich, schon ein bisschen was drin. Es ist eine 3-gegen-3 Variante. Es gibt eine Bande und es gibt Tore, aber es ist tatsächlich so, es wird irgendwie gespielt total abgedunkelt unter Flutlicht. Dann sind die Tore tatsächlich größer als normale Floorball-Tore, jetzt nicht Handball oder sowas, aber schon ein bisschen größer, sodass mehr Tore fallen. Dann gibt es bei dieser Variante von Floorball, beziehungsweise bei Boxball, gibt es weder Freischläge noch Zeitstrafen, sondern sobald du einen Foul begehst, gibt es einfach sofort ein Penalty, was ich sehr, sehr geil finde. Bei einem Penalty wird es dann so gemacht, dass alle Lichter in der Halle ausgemacht werden, außer so 2 Spotlights. Und das eine Spotlight ist auf dem Torhüter und das andere Spotlight ist auf dem Penalty-Schützen. Und dann geht's da los. Und jetzt kommt das Krasseste. Die Torhüter sind quasi zusätzliche Feldspieler. Du kannst als Torhüter jederzeit aus dem Tor raus, wenn du möchtest. Du kannst auf dem ganzen Feld angespielt werden von deinen Mitspielern. Du darfst jederzeit Hand spielen. Also du kannst den Ball auch einfach fangen. Und du darfst auch selber Tore werfen und oder schießen. Die einzige Regel, die es dazu gibt, ist, dass du den Ball quasi nicht blockieren darfst. Also du darfst den Ball fangen und musst dann direkt einen Auswurf, Abwurf, Pass auch immer machen. Du darfst nicht einfach den Ball fangen und damit dann eine Stunde lang übers Feld rennen oder sowas. Das ist die einzige Sonderregel, die es gibt. Aber ansonsten ist das irgendwie so Floorball-Spaß-Variante auf Level 200 getrieben, habe ich das Gefühl. Und ein bisschen Geld scheint da auch noch drin zu stecken. Also es ist alles gerade noch so ein bisschen in der Ankündigungsphase, aber es scheint jetzt demnächst so die ersten 1, 2 Boxball-Turniere zu geben. Und ich bin sehr gespannt.
Also die etwas älteren Jahrgänge, die vielleicht sich ungefähr um meinen Geburtstag herum auf die Welt kamen, die könnten sich vielleicht noch an das Secret Tournament erinnern, das Nike Anfang der 2000er Jahre gestartet. Ich weiß, kannst du dich noch erinnern? Das war so dieses Gitter, also dieses Cage-Game, wo oben steht so Eric Cantona, Legende, wirft dann so einen Ball rein und im Netz prügeln sich im Grunde 1 gegen 1 Thierry Henry. Ich habe mir hier diese Liste sogar kurz rausgesucht. Also die Namen, die kann man sich so auf der Zunge zergehen lassen. Ja, so Thierry Henry, Totti, Davids, Figo, Danielson, Rosicki, Ferdinand, Crespo. Also im Grunde alles, was damals einen Nike-Vertrag hatte und entweder einen WM-Titel oder, keine Ahnung, Torschützenkönig in der Premier League, die waren alle in dieser Werbekampagne beteiligt. Das ist nicht wie heute irgendwie, wo du nur noch irgendwie 2, 3 Hanseln hast, die auf dem Billboard kleben. Und die haben sich damals in so einem Cage gebettelt. Und ich glaube, das ist so das Konzept, was man hier vielleicht so ein bisschen abschreiben wollte. Denke ich mal.
Mag sein. Und auch da, also wie gesagt, es scheint sowas ähnlich zu sein. Es sind, glaube ich, nur Finnen mit am Start. Aber auf jeden Fall einige, die so Rang und Namen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was sie darauf machen. Also wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und in der nächsten oder übernächsten Folge dann mal berichten, je nachdem, was sie da veranstalten. Ich glaube aber, das ist keine Variante, das fällt für mich halt unter dieses Thema, das ist halt eine Spaßvariante. Also das ist so aufwendig. Ich glaube, wenn das jetzt nicht aus irgendeinem Grund völlig durch die Decke geht, dann wird es halt da eine einmalige Sache sein und hin und wieder wird es da vielleicht Turniere geben und ansonsten war es das. Und dann haben wir zum Abschluss von unserer News-Sektion noch zwei kleinere News. Und zwar das, ja, ich würde behaupten, aktuelle deutsche Top-Schiedsrichterpaar Steven Ebrecht, Tim Galetzka, haben, Alter, ich stecke da nicht so tief drin, Schiedsrichterwesen ist immer nicht so mein Steckenpferd, aber es läuft schon seit längerer Zeit so ein Schiedsrichter-Austauschprogramm mit Finnland und ein paar finnischen Top-Schiedsrichtern, unter anderem Aleksi Partanen, sagt vielleicht einigen was, ein interessantes Hairdo, wie man so schön sagt. Die haben so ein gewisses, so ein Schiedsrichter-Austauschprogramm am Laufen. Also es sind hin und wieder mal Schiris aus Deutschland da, die sind hin und wieder mal hier in Deutschland, unterstützen da unsere Schiris, machen Beobachtungen, pfeifen hin und wieder auch mal mit denen, das ist, glaube ich, zur Förderung des Schiedsrichterwesens sehr, sehr cool. Und auf jeden Fall waren Tim und Steven jetzt zuletzt da und haben wohl in einer der finnischen Top-Ligen gepfiffen. Was, glaube ich, erstmal so generell kein ganz schlechtes Zeichen ist für das Schiedsrichterwesen in Deutschland. Und eine zweite Geschichte haben wir noch. Florian Büchting, seines Zeichens Floorball-Fotograf seit, weiß ich nicht, 2000 Jahren oder sowas. Also, glaube ich, der tatsächlich schon die Sportart in den Kindesschuhen begleitet hat.
Ich glaube,
ist so
er
mein
hat
Eindruck.
Die Kamera erfunden.
Das mag auch sein, genau. Also fotografiert Floorball-Spiele seit, ich glaube, länger, als ich in dem Sport überhaupt irgendwas gemacht habe. Hat eine eigene Website, die nennt sich flictory.com. Also so ein bisschen wie Factory, aber vorne drin steht Fly, F-L-Y. Werdet ihr schon finden. Flictory.com hat eine Wunschliste geschrieben für das Floorball-Jahr 2026. Ist unendlich lang. Also wenn ihr mal einen langsamen Bürotag habt oder am Abend mal ein bisschen Zeit oder sowas, könnt ihr euch da gerne mal durcharbeiten. Aber finde ich ganz spannend. War auf jeden Fall eine Lese wert, wie man so schön sagt. So, das wären unsere News. Und dann gehen wir rüber zu WhatsApp Bundesliga. So, und was die Bundesliga angeht, wir wollen heute nicht zu lang drüber sprechen. Statt euch zuzuklatschen mit den neuesten Zwischenergebnissen aus der Bundesliga, wer gegen wen spielt, wer steht wo in der Tabelle da und so weiter. Das werden wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich sowieso noch häufiger machen, weil es dann Richtung Playoffs geht. Sparen wir uns das erstmal komplett aus. Aber wir müssen sprechen über die Transfer-Deadline. Wir haben es, glaube ich, letztes Jahr schon gesprochen, in der Bundesliga tatsächlich so nach und nach immer relevanter wird. Und zwar haben sich einige Vereine nochmal verstärkt zur Deadline. Und zwar hat der MFVC Leipzig einen Finn geholt namens Ville Pesonen, der Torhüter ist. Ich hatte mich am Anfang gewundert, warum der so wenig Scorerpunkte macht. Wenn du schon einen Finn zur Deadline holst, dann muss der ja gefälligst auch mal einen Ball ins Tor schießen. Hat er irgendwie erstaunlich wenig gemacht. Irgendwann habe ich gesehen, naja, ist er vielleicht auch nicht für geholt worden. Also der teilt sich, glaube ich, jetzt einfach die Torwartposition mit Jannis Michaelis. Dann hat der UHC Weißenfels einen alten Bekannten geholt, nämlich Michael Mähönen, der vorher gespielt hat bei Wernigerode und dann, glaube ich, auch eine Zeit lang bei Holzbüttgen. Haben sie nochmal ihre Finnenfraktion verstärkt, beziehungsweise sie haben aktuell nur einen Finnen, von daher die Finnenfraktion ist ein bisschen geschmälert momentan bei Weißenfels, aber jetzt haben sie einen zweiten dazu bekommen. Und der ist, glaube ich, auch eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich glaube, der hat in seinen ersten zwei Spielen irgendwie 6 Punkte gemacht und direkt das entscheidende Tor in der Overtime oder kurz vor Schluss oder was auch immer. Also scheint keine ganz schlechte Verpflichtung gewesen zu sein. Der SC Potsdam hat einen Finnen verpflichtet, das überrascht vermutlich nicht allzu viele Hörer. Es ist einer von denen, die schon mal da waren, und zwar einer der Neminen-Brüder, in dem Fall Jona, der schon letzte Saison geholfen hat, den SC Potsdam zum Aufstieg zu schießen. Und wahrscheinlich der Highlight-Transfer schlechthin, die Floorfighters Chemnitz haben auch einen alten Bekannten zurückgeholt und nicht irgendeinen alten Bekannten, sondern Olli Wiegmann, ehemaligen Topscorer der Bundesliga, Pokal geholt mit Chemnitz. Also das ist nochmal eine ziemliche Verstärkung. Damit erhöht Chemnitz seine Legionärsfraktion auf 8, wirft aber gleichzeitig nochmal seinen Ring so richtig doll in die Mitte, was die Titelkämpfe dieses Jahr angeht, glaube ich. Und was ich dann ein bisschen sympathisch finde, ist, dass auch andere Teams sich verstärkt haben, aber eher so Kategorie, naja, wir haben nicht so viele Ausländer oder wir haben sehr viele Legionäre, aber wir wollen nicht noch einen. Wir greifen einfach mal in die Trickkiste und drücken auf den großen roten Knopf Vereinslegende zurückholen. Und das haben gleich mehrere gemacht. Gut, ich weiß nicht, ob Luca Leon Bayrich bei Weißenfels schon eine Vereinslegende ist, aber zumindest ist er ein recht bekannter Name. Der ist zur Deadline von Grünenmatt zurückbekommen aus der NLB. Dann hat bei Dresden Felix Irrgang sein Comeback gegeben, der, glaube ich, vor 3, 4, 5 Jahren seine Karriere beendet hatte. Früher ganz, ganz lange bei Dresden gespielt, wissen vielleicht viele nicht. Bei Chemnitz auch eine Zeit lang, bei Schenefeld auch eine Zeit lang. Und der hat scheinbar einfach beschlossen, ja, ich habe gerade aktuell wieder ein bisschen Zeit im Leben und Floorball zocken schockt eigentlich immer noch. Und so Tschechisch kann ich auch ganz gut, da kann ich auch bei Dresden mitspielen, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Und zwar, dann gibt es noch zwei Comebacks, die mich sehr, sehr freuen. Der eine ist Janosch Bröker, der auch im Sommer ja seine Karriere beendet hatte. Also erst im Winter bei der Nationalmannschaft und dann im Sommer auch bei Bonn. Und jetzt wohl gedacht hat, wie gesagt, der große Button, Vereinslegende zurückholen. Wahrscheinlich der, ja gut, es gibt Flo Weißkirchen. Ich weiß nicht, ob Janosch so der größte Spieler der Vereinsgeschichte ist in Bonn. Da wird er sich wahrscheinlich dann, den Titel wird er wahrscheinlich am Ende seiner Karriere an Flo abtreten müssen. Aber wahrscheinlich zumindest auf Platz 2, was das Ganze angeht, wenn nicht aktuell sogar noch auf Platz 1. Also darüber freue ich mich sehr, dass wir Janosch nochmal in der Bundesliga sehen. Und Benedikt Fiedrich hat sein Comeback bei Schenefeld gegeben. Und das ist wirklich indiskutabel der beste Spieler der Vereinsgeschichte. Also ist auch erst, glaube ich, 31 Jahre alt jetzt, weiß ich gar nicht genau. Das ist ja kein Alter. Von daher, wir haben vorhin über Randi gesprochen, die kommt dann in 2 Jahren bestimmt auch nochmal zurück und hängt nochmal ein paar Jahre Bundesliga dran. Also finde ich sehr, sehr kurzweilig, dass sich auch die Teams, die nicht gesagt haben, so wir holen uns nochmal einen Finnen, irgendwie verstärkt haben auf dem Transfermarkt, beziehungsweise vielleicht, weiß ich nicht, beim Glühwein zu Hause auf dem Weihnachtsmarkt, wenn man sich mal wieder getroffen hat.
daran sieht man einfach, wie viel romantischer es ist, wenn ein solcher Spieler zurückkommt oder wenn er transferiert wird. Ich würde sogar noch ergänzen bei Bonn, das Felix Künecke, den habe ich ja, also der sollte ja bei Bonn spielen, war aber nicht sofort da, glaube ich, ab Anfang der Saison. Ne? Der war dann irgendwie, ist erst jetzt später irgendwie so eingeschlagen, habe ich ihn erst bemerkt. Das ist ja auch super, dass der dann nochmal im Rennen bleibt, weil das sind Spieler, die erzählen schon ein paar Jahre lang ihre Geschichte und das strickt dann so ein bisschen auch diese Identität der Liga. Und wenn ich dann lese, dass halt jetzt noch 4 weitere Finnen in die Bundesliga kommen, dann denke ich mir, ja Gott sei Dank, sonst hätten wir zu wenig davon. Also ich hoffe, man hört den Sarkasmus raus. Ja, also ich freue mich richtig über Janosch. Felix freue ich mich auch. Das ist 34, ich glaube, es ist ein gutes Alter, um so ein Comeback zu machen. Das ist toll. Und klar, du hast es ja angesprochen. Ich glaube, Chemnitz muss jetzt wirklich also um den Titel mitspielen. Also Olli hat ja jetzt, glaube ich, die erste Partie war gegen Berlin, glaube ich. Ne? Ich glaube, 2+4.
Nee, gegen Schenefeld. Die Schenefeld haben sich richtig gefreut, dass sie quasi nach Chemnitz fahren dürfen und da Olli Wiegmann begrüßen dürfen wieder in Deutschland.
Okay. Ja. Hat er wahrscheinlich auch mal das Tor getroffen, oder?
Ja, ich glaube, er hat gar nicht so viele Scorerpunkte gemacht. Ich glaube, so 2-3 für seine Verhältnisse, okay.
Ja, das gegen die Rockets nachgeholt. Also gut, den würde ich vielleicht noch als Bereicherung mitnehmen, weil er halt schon auch seine eigene Geschichte mal angefangen hat zu schreiben und jetzt dann halt wieder zurückkommt. Also das bringt ja halt auch Schlagzeilen. Schwierig, ne?
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Es erfüllt sich so eine gewisse Prophezeiung, die ich vor einem Jahr oder sowas schon mal getroffen habe oder vor 2 oder so sogar, nämlich, dass die reguläre Saison bei unserem Bundesliga-Modell immer so ein bisschen egaler wird. Weil du hast halt diese Geschichte, du hast halt 12 Teams in der Liga, von denen kommen 8 in die Playoffs. Das ist halt schon eine Menge. Und wenn du dann ein Verein bist, der so ein bisschen Rang und Namen hat und so 1, 2 Verstärkungsspieler dabei hat und dann noch irgendwie eine stabile erste, zweite Line, vielleicht noch eine dritte, die so ein bisschen auffüllen kann und so 2, 3 Leistungsträger deutscher Nation, dann kommst du eigentlich schon in die Playoffs. Also dann hast du es vielleicht mal leichter und mal schwieriger. Aber gerade diese Top-Teams, ne? Also Weißenfels hat jetzt einen krassen Umbruch hinter sich und steht gerade trotzdem auf Platz 2. Die hätten auch wahrscheinlich einen noch krasseren Umbruch verkraftet. Dann wären sie nicht 2. gewesen, aber zumindest irgendwie, weiß ich nicht, 5. oder so. Also dass diese Top-Vereine nicht in die Playoffs kommen, dafür muss halt schon wirklich was passieren, habe ich das Gefühl. Und dadurch kannst du halt wirklich auch so einen Deal machen mit irgendwelchen 2, 3 Leuten. Auch, keine Ahnung, vielleicht passt es ja beruflich nicht oder die wollen noch ein bisschen länger bei ihrer Familie sein oder sowas. Und dann sagst du denen, pass auf, wir machen einen Deal. Du kommst Mitte Januar und bleibst bis Ende April. Das ist normalerweise, keine Ahnung, wie jetzt der Spielplan ist. Vielleicht geht die Saison bis Mitte Mai oder so. Aber das sind normalerweise so 3,5 bis 4 Monate. Mehr braucht man gar nicht von denen. Die sind sie in Deutschland. Ballern dich einmal Richtung Halbfinale, Finale, was weiß ich. Und dann können sie auch wieder gehen. Und das ist natürlich, dass es jetzt Olli Wiegmann gewesen ist, natürlich ein bisschen cool für die Liga, weil den kennt man. Das ist ja so, also
der hat, glaube ich, auch recht viele Fans, ist auch ein ganz cooler Typ, habe ich das Gefühl, spektakuläre Spielweise. Also ja auch irgendeinen holen können, den niemanden kennt, der knipst da dann seine 50 Scorer-Punkte noch in den Playoffs oder was weiß ich und dann geht er wieder und dann ist es so, ja cool. Jetzt haben wir einen Titel, aber irgendwie so richtig was hängen geblieben ist nicht. Und das, finde ich, ist ein bisschen schwierige Entwicklung. Da muss man mal gucken, wie das weitergeht. Um in die gleiche Kerbe zu schlagen, die Kollegen von Wide and Deep haben einen ganz coolen Artikel veröffentlicht. Könnt gerne auf deren Website gehen, wideanddeep.de. Da haben sie geschrieben, es gibt jetzt 50 Gastspieler in der Liga und haben so ein bisschen die Frage drunter geschrieben, ist das alles noch im Rahmen oder sollte man mal drüber sprechen? Ich finde, wir reden viel zu viel über diese Geschichte und ich glaube, ihr kennt alle unsere Meinung, deshalb habe ich keinen Bock, da schon wieder drüber zu sprechen. Aber ich habe mal so ein bisschen gerechnet und ich behaupte einfach mal, jedes Team hat 13 relevante Roster-Spots. Also du hast ja 20 Spieler, kannst du mitnehmen in deinem Team. Ich behaupte, davon sind eigentlich nur 13 relevant. So, du hast so deine ersten zwei Lines, das sind 10 Spieler. Dann hast du meinetwegen noch zwei Ersatzspieler, die du da so reinrotierst und solche Geschichten. Und du hast einen Torwart. Das sind 13 Leute. Mir ist schon klar, dass man meistens mit drei Lines spielt und sowas. Aber wir wissen alle, wenn es hart auf hart kommt, kommt die dritte Line raus. Vielleicht kommen zwei Leute aus der dritten Line in die erste, zweite, whatever. Deshalb 13 Leute hast du als elementaren Bestandteil deines Kaders und der Rest ist so ein bisschen, ist schon gut, dass die da sind. Wir brauchen die im Training und so weiter. Aber ob das jetzt richtig krasse Spieler sind oder nicht, macht am Ende keinen so wahnsinnig großen Unterschied. Das sind in der Liga bei 12 Teams 141 relevante Roster-Spots, behaupte ich jetzt mal. Und davon sind 50 von Legionären besetzt, also 35%. Das finde ich ganz schön doll, gerade wenn man so drüber nachdenkt, über Jugendförderung und deutschen Floorballstärken und so weiter und so fort. Da behaupte ich, könnte die Zahl niedriger sein. Wie gesagt, müssen wir jetzt nicht wieder zu lange drüber reden. Ich wollte nur einmal dieses kurze Rechenspiel einwerfen. Und dann gewesen sein.
Ja, ich würde nur eine Sache hinzufügen und ich bleibe bei deinem Rechenspiel. Ich glaube, dass das sogar etwas zu großzügig gerechnet ist, deshalb, weil wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wie die Nationalmannschaften abschneiden oder wie sich die deutsche Spitze der Spieler entwickelt, dann ist es, glaube ich, noch kritischer, weil diese Spieler, das sind ja die nehmen nicht die Spots hinten weg, also die 13, 12 und 11, sondern die nehmen den Spot 1, 2, 3, 4, 5 weg. Und was dann halt fehlt, sind halt diese Erfahrungen für die deutschen Topspieler, auch wirklich Verantwortung übernehmen zu müssen und mal ein Topscorer zu sein und mal in so einer Crunch-Time den Ball mal reinzudrücken, weil du musst es sein. Es schafft nicht der Spieler B oder C, sondern du musst jetzt mal, versuchen. Ich glaube, das ist, glaube ich, noch das Kritischere daran, weil sonst gibt es ja die Hypothese, na, du hast halt deine ausländischen Spieler, die ziehen ja die deutschen Spieler mit, ne? Die heben ja das Trainingsniveau, du kannst auch was lernen, das ist gut. Aber du musst, wenn du es gelernt hast, musst du ja irgendwann in die Situation kommen, dass du es jetzt auch anwenden musst. Und jetzt in die ausländischen Ligen zu gehen, das ist ja etwas, wir sind ja nicht irgendwie im Profisport, wo das der natürliche nächste Schritt ist, sondern du darfst ja auch deine ganze Karriere gerne in Deutschland verbringen. Aber wenn du dann halt jedes Jahr einen neuen Finnen vorserviert bekommst, der im Zweifel derjenige ist, der eine Penalty schießen geht, der im Zweifel derjenige ist, der rechts für die Direktabnahmen beim Powerplay steht, dann ist es natürlich ein Problem. Und ich meine, du hast gesagt, wenn du 8 Legionäre in der Mannschaft hast, ist es ein Tick zu viel. Und das ist halt dieses elende Wettrüsten, wo dann irgendwann auch ein Teufelskreis draus entsteht.
Vielleicht noch kurz als Ergänzung, Transfer-Deadline bei den Damen war sehr, sehr ruhig. Von daher ist das ein Thema, was wir leider nur bei den Herren thematisieren können, beziehungsweise zum Glück auch nur bei den Herren thematisieren müssen. Aber du wolltest, glaube ich, noch über deine Herzensmannschaft sprechen, Jan.
Ja, ich halte mich ja normalerweise so ein bisschen zurück mit Berlin, aber diesmal habe ich das so ein bisschen bemerkt, auch deshalb, weil eben die letzte Runde war ja in Chemnitz 0-10. Das ist natürlich bitter, aber das Spiel wäre wahrscheinlich untergegangen, auch ohne Olli Wickmann. Also wie gesagt, der hat, glaube ich, sich mit 2 Toren, 4 Vorlagen verewigt. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich blute natürlich auf die Entfernung mit, weil es mir so ein bisschen leid tut. Ich hätte phasenweise in der Hinrunde gedacht, oh, guck mal, also die halten sich eigentlich ganz gut. Das könnte ja irgendwo hinführen. Jetzt, wenn ich mir aber so ein bisschen die Fakten ansehe, das sind jetzt 50 Tore in 14 Spielen. Also das ist jetzt eine offensive Quote von 3,5 Toren pro Spiel. Das ist einfach sehr, sehr hart und sehr, sehr schlecht. Vor allen Dingen bei dem Kader, der eigentlich offensiv nicht so schlecht aufgestellt ist. Schenefeld ist ja irgendwie so die zweitschlechteste Mannschaft. Der hat, glaube ich, 20 Tore mehr. Ne? Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Ich habe versucht, so mir zu überlegen, okay, wenn wir das jetzt auch ein bisschen taktisch analysieren müssen, ich glaube, das ist eine Truppe, die müsste eigentlich aus so einem defensiven 2-2-1, aus so einem kontrollierten Spiel, den Gegner auch mal phasenweise impulsartig unter Druck setzen können, um Ball zu gewinnen, um mal Chancen zu haben. Im Augenblick, was ich sehe, ist, die Mannschaft ist relativ weit aufgestellt. Der Gegner kommt immer irgendwie durch und dann hast du immer diesen Rückwärtsimpuls und wenn du den Ball gewinnst, na dann musst du dich erstmal wieder neu sammeln, musst du jedes Mal einen Aufbau machen, sondern du profitierst im Grunde nie von einem gewonnenen Ball irgendwo in der Mittelzone. Das heißt, spieltaktisch ist es jetzt auch irgendwie so ein bisschen zu viel gewollt, also es passt nicht so zu dem kompletten Kader und so ein Gedanke schoss mir durch den Kopf und ich meine, man muss sehen, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich weiter... Ja, aber es ist kein schlechter Einwurf. Es gibt im Grunde zwei Lösungen für Berlin, die ich sehe. Und das darf ich sagen als verdienter von Christian und von mir wurde übrigens, ich weiß nicht, das heißt, wurde das Trikot, unsere Nummern werden vorerst, in Anführungszeichen, nicht vergeben. Das hat es, glaube ich, historisch noch nicht gegeben. Die Nummern werden nicht vergeben, vorerst. Vielleicht werden wir irgendwann die Trikots brauchen. Aber nein, es hat uns wirklich sehr geehrt. Fast eine Träne ist geflossen und ich verstehe natürlich, der Trikotsatz ist teuer, vielleicht braucht man irgendwann die 10. Aber wo war ich? Ach so. Ich glaube, die Zukunft für Berlin, so wie ich sie jetzt sehe, es ist zwei Wege, so eine Kreuzung. Entweder du schaffst es, dich so gut zu organisieren, dass du halt deine 2, 3 Verstärkungsspieler holst, die dann irgend so eine wirklich stabile Achse bilden, wo du dann so diese Nummer 7, Nummer 8 in der Liga wirst, wo die deutschen Spieler sich mitentwickeln. Also eigentlich dieses ursprüngliche Ziel dieser Verstärkungsspieler, mit diesen Verstärkungsspielern zu arbeiten. Wenn du es aber nicht schaffst, und das klingt jetzt hart, glaube ich, ist es Berlin jetzt im Grunde so ein Kandidat für so eine Neuformatierung in der zweiten Liga. Also es ist ja sehr oft so, dass du dir denkst, fuck, wir können doch nicht absteigen, das geht doch gar nicht. Aber wenn du schaust, was irgendwie vor dir steht, so ein Abgang von Spielern und du selbst kämpfst dich im Grunde nur von einer Saison zur anderen, wo du jedes Mal, ich kriege das so ein bisschen mit, also die Truppe, die ist jetzt wahrscheinlich schon in so einem Dip, wo man dann auch sehr, sehr schwer zu so einer Motivation findet, um sich halt wieder neu aufzubauen, aufzurappeln und irgendwie so den nächsten wirklich Schritt zu machen, nicht nur zu überleben, sondern wirklich sich zu entwickeln. Ich glaube, das ist in der Phase, in der Berlin gerade jetzt steckt, sehr, sehr schwierig. Und dann kann ich mir sogar vorstellen, dass eben die zweite Option ist, zu sagen, okay, wenn es halt nicht klappt dieses Jahr, sollten wir in die Situation kommen, dass wir absteigen und vermutlich wird Berlin gegen Kaufringen oder gegen München Relegation spielen, also es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es schief geht, dann ist es nicht, das ist wirklich in dieser Phase des Vereins wirklich kein Untergang. Es sei denn natürlich irgendwie die Truppe zerfällt. Aber ich glaube, so die Spieler, die man da so hat, zum Beispiel Jordan und Weihrauch, das sind Spieler, die können natürlich so einen Neustart mitprägen, Spieler mitnehmen und dann darauf, so wie es Chemnitz damals gemacht hat, ich glaube, Chemnitz hat das vorgemacht. Ja, heute jetzt übertreiben sie es natürlich mit den ganzen Finnen. Aber in der Phase dazwischen war das eigentlich der richtige Weg mit all den talentierten Spielern, die sich dann auch in der Bundesliga gefestigt haben. So einen ähnlichen Weg könnte man in Berlin dann irgendwann auch gehen. Um das auf einer to end on a high note, im Grunde will ich nur sagen, ist gerade wahrscheinlich alles scheiße und alle sind genervt und man weiß nicht so genau weiter. Aber eigentlich kann die Saison nicht schief gehen. Also entweder man hält sich und ist nochmal gut gegangen und dann sollte man sich aber wirklich im Sommer hinterfragen, wie kriegen wir es hin, dass wir hier solide uns nach vorne entwickeln können. Oder es geht schief, aber dann kann man vielleicht einen Neustart versuchen, der was taugt und der auch ein bisschen Perspektive schafft. Und natürlich hängt alles auch noch ein bisschen von Potsdam ab, wie die sich da in der Ecke organisieren. Aber ja, also es ist hart und ich denke an meine Jungs, aber es ist eine schwierige Situation.
Ich glaube, ich habe ergänzend noch eine schlechte und eine gute Nachricht für Berlin. Also, nur um mal einzuschätzen, du sagst, glaube ich, 3,4 Tore pro Spiel. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist wirklich gar nicht viel. In der Saison, in meiner ersten Saison mit Schenefeld, in der Erstligasaison, sind wir wirklich sang- und klanglos abgestiegen am Ende. Also ich glaube, wir haben das Trauma alle mittlerweile ganz gut verarbeitet und können damit leben, aber es war wirklich nicht angenehm. Und selbst wir haben 4,5 Tore pro Spiel geschossen. Also 3,4 ist wirklich, wirklich wenig und ich möchte die Berliner da einmal anregen, ihre Produktion noch ein bisschen anzukurbeln. Ich glaube, sonst wird es dünn. Aber die gute Nachricht, Und ich spreche das auch an, weil uns letztens ein, zwei Nachrichten erreicht haben von wegen, wie funktioniert denn eigentlich Abstieg und Aufstieg diese Saison. Es wird ja keinen direkten Absteiger geben. Das heißt, du hast ja eigentlich bis zum Ende quasi den Hoffnungsschimmer Relegation. Der direkte Absteiger diese Saison ist ja quasi Schriesheim, nur dass die das im Sommer 25 verschriftlicht haben, dass sie dann gerne absteigen möchten. Von daher wird es einfach so laufen, der 9. ist direkt durch. 10., 11. spielen Playdowns gegeneinander und dann der Gewinner ist safe und der 11., also der Verlierer der Playdowns, spielt dann Relegation. Von daher quasi, also selbst wenn das Berlin sein sollte, haben sie bis zum Ende eben diesen Hoffnungsschimmer. Und der Qualitätsunterschied zwischen erster und zweiter Liga, selbst wenn da Kaufering und München gerade an die Tür klopfen und vielleicht noch Lilienthal Storms oder wer auch immer, der ist halt immer noch recht groß, muss man sagen. Von daher, du bist da als Erstligist eigentlich immer im Vorteil. Die letzten Jahre, gut, letztes Jahr hat Leipzig gewonnen gegen Kaufering, aber das war eine Ausnahme. Eigentlich hat fast immer der Erstligist die Relegation gewonnen. Und es wird so laufen, dass bei den Zweitliga-Playoffs einfach das Team, was in den Zweitliga-Playoffs den ersten Platz holt, wird direkt aufsteigen. Und das Team, das das Finale verliert, wird Relegation spielen. Und dann haben wir quasi wieder diese zwei Aufsteiger, beziehungsweise wir haben einen Aufsteiger definitiv und der zweite, es wird entweder einen zweiten Aufsteiger geben oder der Letztplatzierte aus der ersten Liga steigt zusätzlich ab. Also eigentlich gar nicht so viel anders als sonst, nur dass halt der direkte Absteiger schon vorher bekannt war. Okay, das war's zur Bundesliga und wie angekündigt haben wir heute noch ein kleines Europa-Fenster für euch vorbereitet.
Gut, ich fange mit der SSL an, deren Website mich zwar in den Wahnsinn getrieben hat, das ist, glaube ich, jetzt schon ein Running Gag bei uns. Was ich dieses Jahr ganz spannend finde, ist, es ist halt weiterhin dieses doppelte Titelrennen, also Storetta und Falun wieder auf Platz 1 und 2, das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber das Feld ist schon um einiges enger. Die sind ja bei 13 Siegen aus 19 Spielen. Also 6 Spiele haben die schon mal woanders abgegeben. Das ist anders, als es in der Vergangenheit war. Worüber ich mich ganz besonders freue, ist über Warberg auf Platz 7. Warberg ist ja dieser Großverein gewesen, Champions Cup-Sieger und Serienmeister mit ganz großen Stars, ist dann aber abgedampft in die zweite Liga, war da, glaube ich, auch nochmal kurz vor Abstieg und ist jetzt zurück. Das freut mich sehr, da überragend dieses Duo Färm und Erheden, die haben zusammen schon 42 Buden gemacht, obwohl sie eigentlich gegen den Abstieg kämpfen sollten. Also das ist mal so ein, so eine Erfrischung, würde ich sagen. Wir haben vorhin über Ulriksson und Koronen gesprochen. Die sind auf Platz 1 und 2 der Topscorer-Liste mit jeweils 50 Punkten. Das ist, glaube ich, auch so ein Zeichen, dass die sich da irgendwie abgesetzt haben von den anderen. Wenn wir jetzt ein bisschen die Spieler rausziehen wollen, bei einer Personalie würde ich noch bleiben, und zwar Andreas Stefansson. Weiß ich, du wirst wahrscheinlich sagen, den kennst du seit 4 Jahren und warst mit ihm dreimal Bier trinken. Bei mir kam er jetzt frisch auf dem Radar. Der ist bester Torjäger der SSL mit 36 Buden aus 18 Spielen, also 2 Tore pro Spiel, spielt aber bei AIK. Und AIK, im Gegensatz zu Warberg, zwar auch ein Großverein, aber irgendwann mal auch abgestiegen in die zweite Liga, sind jetzt zwar wieder in der SSL, stehen aber auf dem vorletzten Platz, spielen wirklich sehr, sehr triste Spiele. Und im Grunde nur Stefansson ist der Einzige, der da so ein bisschen Weltklasse auf Platz bringt und ist wirklich der beste Torjäger der Liga. Also das ist vielleicht mal so eine spezielle Geschichte, die man da nochmal aufgreifen kann. Und aber offensichtlich wird, glaube ich, wird's AIK nicht so lange in der Top-Liga halten. Ansonsten, bei den Damen sieht es ja ganz anders aus. Torengruppen, 16 Siege aus 18 Spielen, ganz klar auf Platz 1. Zuletzt gab es aber eine 4-5 Overtime-Niederlage gegen Storetta. Storetta ist ja, glaube ich, seit dieser Saison frisch in der Liga, aber seit der vorletzten, seit dieser Saison, ne? Also im Grunde Neuling. Also da gab es erstmal jetzt wieder mal einen Punktverlust. Das ist ja immer schön. Auf Platz 2, also Verfolger, zwar ein bisschen im Schlepptau, also ein paar Punkte Unterschied, ist Tabby. Und da ist das Spannende, dass die im Grunde die zweite und die dritte Topscorerin der Liga stellen mit Hannah Nordstrand. Die hat 35 Tore gemacht und Tilda Sandlund 29 Tore. Und das finde ich eigentlich das Überraschendste, weil Tabby, das ist so eine Mannschaft, die ich, also vom Gefühl her, die letzten Jahre, die haben jedes Jahr so eine Stufe weiter, also sich in der Tabelle eins dazugelegt. Die kamen so im Schatten aller Teams vorbei und sind jetzt auf Platz 2. Und mich würde mal interessieren, ob die langfristig dann tatsächlich Torengruppen unter Druck setzen können. Die Spielerinnen dafür haben sie offensichtlich. Dann, was ich noch interessant fand in Schweden, ich hatte so ein bisschen versucht herauszufinden, ob es da irgendwie jetzt irgendwelche speziellen News drumherum gibt um die Liga, irgendwelche speziellen Meldungen. So viel habe ich nicht gefunden. Ich war bei Innebandy-Magazinet und das hat mich noch überrascht. Wir haben vorhin über Innebandy-Magazinet gesprochen als die Quelle für diesen World Floorball Player. Das ist ja eine Zeitschrift, die gibt es ja seit ewig, die hat es damals immer in diesem Hochglanzformat Layout gegeben. Das, wir haben es ja damals versucht, so ein bisschen fürs Floorball Mag zu kopieren. Immer wenn ich in Schweden war, habe ich beim Flughafen gesucht, wo ist dieses Innebandy-Magazinet-Heftchen. Habe mich tierisch gefreut, dass ich es dann irgendwie noch gekauft habe, wo ich kein Wort verstanden habe, was drin war. Aber gut, du hast die Bilder gesehen, du hast da so ein bisschen die Tabellen, die Statistik mitgenommen. Ich war total verliebt natürlich als Floorball-Wahnsinniger in dieses Medium. Das wurde ja vor kurzem eingestampft, das gibt es nicht mehr in Print. Ja, also das tut natürlich einem leid. Was mich überrascht hat, ist, die veröffentlichen das Heft jetzt tatsächlich wöchentlich, aber nur als Online-Version. Und das finde ich relativ interessant. Und ich bin auch deshalb drüber gestolpert, weil ich weiß nicht, ob du das irgendwann mal bemerkt hast, aber was Innebandy-Magazin gerne macht oder auch schon immer gemacht hat, die stellen so die 100 oder 200 größten Talente in Schweden vor und reden dann so über Spielerinnen und Spieler, die sind 17 oder jünger. Und das stelle ich mir unfassbar aufwendig vor. Also egal, wie viele Spieler du hast, stell dir mal vor, du würdest in Deutschland so die 100 größten Fußballtalente in so einem Magazin versuchen vorzustellen. Das ist ja extrem anstrengend. Gleichzeitig, finde ich, ist es natürlich marketingtechnisch relativ spannend, weil so verteilst du ja dein Medium gerade in dieser Szene der Nachwuchsspieler. Das würde mich interessieren, wie dieser ganze Vorgang funktioniert. Frage ich irgendwann mal nach, wenn ich mal mit den Kollegen wieder im Gespräch bin.
Ja, spannend. Das habe ich tatsächlich auch gar nicht mitbekommen. Ich dachte sogar zwischenzeitlich, dass die ihre Printausgabe komplett eingestampft hätten und nur noch ein Online-Medium wären.
Aber ja, das machen sie. Also dieses wöchentliche Heft ist ja auch nur digital.
Ach so, okay. Nee, ich dachte auch, dass sie tatsächlich wie so Newsportale nur noch Artikel quasi einfach jeden Tag 3 oder was auch immer veröffentlichen. Das wusste ich gar nicht, dass es noch so gebündelt ist.
Ja, du zahlst 100 Kronen im Monat oder irgendwie 900 Kronen im Jahr und dann hast du halt Zugriff auf diese Wochenhefte plus natürlich dann irgendwelche Premium-Inhalte.
Ja, das mit diesen Rankings wusste ich. Das erinnert mich tatsächlich immer so ein bisschen an die, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, an die Big Boards aus dem US-amerikanischen Sport. Mhm. Da gibt es ja immer ganz früh dann in der College-Saison, so irgendwie nach 2 Monaten College-Saison, gibt es dann diese Draft-Big Boards, wo dann, das ist quasi das Gleiche, wo sie irgendwie die 100, 200, 500 besten Spieler in so ein Big Board packen. Und dann ersten 3 werden mal Megastars und die nächsten 7 werden zumindest All-Stars und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich krass, weil da in Amerika natürlich ganz andere Kohle und eine ganz andere Manpower dahinter steckt und auch ein ganz anderes gesellschaftliches Phänomen als für kleines Floorball in Schweden. Ich glaube, es ist da aber zumindest ein bisschen besser machbar als beispielsweise in Deutschland. Ich weiß nicht, ob wir in Deutschland so viele Nachwuchsspiele überhaupt haben, aber es gibt da ja immer diese Yors und so. Also der Jugendfloorball in Schweden ist nochmal ganz, ganz anders organisiert. Und da gibt es halt tatsächlich am Ende ein Turnier, wo mehr oder weniger alle gemeinsam zocken. Und dann quasi so diesen einen Weg Richtung Titel gibt. Und ich glaube, yours ist so alles unter U17 oder sowas da organisiert. Von daher, ich glaube, wenn du da genug Leute immer an so Turniere schickst und Spieltage oder was auch immer, dann lässt sich da schon so ein bisschen was abbilden zumindest. Ich weiß es, weil Jakob Heinz damals auch da gelistet war, glaube ich. Der war ja relativ früh schon in Schweden aktiv und hat auch in seiner ersten oder zweiten Saison in Schweden diesen Yours-Titel geholt mit Pixbo. Und der ist auch immer aufgetaucht auf diesen Rankings unter den, was weiß ich, was für ein Platz er dann war. Ich glaube, irgendwie Top 20 oder so ist er gewesen. Ja, spannend. Übrigens, der Name Hanna Nordstrand, falls das dem einen oder anderen noch nichts sagen sollte, spielt auch schon schwedische Nationalmannschaft, ist jetzt mit, ja gut, vor einem Monat oder eineinhalb dann gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen einigermaßen untergegangen. Aber war, glaube ich, noch eine derjenigen, die recht solide performt hat, zumindest was Scorerpunkte uns angeht. Ist auch noch super jung, ich glaube 20 Jahre alt oder so. Und ist gerade dabei, irgendwelche Rekorde einzustellen. Ich glaube, so für
die längste Streak aller Zeiten mit immer einem Punkt in einem Regular-Season-Spiel oder sowas, obwohl sie halt noch super jung ist. Also ich glaube, sie hat die letzten irgendwie 30 Spiele hintereinander. Gut, ich weiß nicht, ob es die längste Streak aller Zeiten ist oder nur die längste aktive Streak. Auf jeden Fall hat sie seit, weiß ich nicht, wie vielen Spielen keinen Rohrkrepierer mehr drin gehabt, wo sie nicht zumindest irgendwie Assist oder Tor gemacht hat. Also die wird vermutlich auch nochmal, sie war jetzt, glaube ich, 10. auf der World Floorball Player List. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in den nächsten Jahren noch ein paar Plätze nach oben klettert. Guti. Und dann gucken wir uns noch Finnland an. Auch da, ich habe am Anfang schon drüber geredet, die Website von dir regt mich auf, genauso wie Jan die SSA-Website. Von daher müssen wir jetzt nicht nochmal weiter ausführen. Aber kurz da auch, ich habe nicht so viel Hintergrundinfos, aber ich habe zumindest für euch einmal geguckt, wie es eigentlich so generell aussieht. Spannend ist, dass bei den Herren ganz, ganz viele von den internationalen Topstars den Weg zurück antreten Richtung Heimat. Also ich habe zum Beispiel letztens gelesen, dass von Floorball Könitz, Rasmus Kainulainen, Mika Mäkinen und Aro Astala alle drei jetzt schon quasi den Heimweg antreten. Ich glaube, Astala war eine Saison da, Kainulainen 3 und Mäkinen 2, so um und bei. Und alle drei mit der Begründung, es ist im Dezember Heim-WM in Finnland und auf die wollen sie sich bestmöglich vorbereiten. Von daher gehen sie alle zurück zu ihren diversen Vereinen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob zurück oder zu anderen Vereinen. Ich weiß auch nicht, ob das feststeht. Aber das wäre zum Beispiel für die Oilers wahrscheinlich eine krasse Verstärkung. Also da würden die Oilers sind der Heimatverein sowohl von Aro Astala als auch von Rasmus Kainulainen. Wenn die da beide hingehen und die sind schon amtierender Meister, werden sie wahrscheinlich nicht unbedingt schlechter. Das vielleicht einmal dazu. Die Tabellenspitze wird momentan beherrscht von, wie sollte es anders sein, Classic und den Oilers, also den Teams, die sich die letzten Jahre darum geprügelt haben, sind relativ deutlich an der Tabellenspitze mit 64 Punkten. Beide haben damit 8 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Und bei den Damen ist es deutlich enger, da steht TPS auf Platz 1 und SB Pro auf Platz 2. Was allerdings ganz interessant ist, es ist unter anderem deshalb so viel enger, weil die Damen eine Doppelrunde spielen, bevor es in die Playoffs geht. Also ähnlich wie in Deutschland, alle spielen zweimal gegeneinander, danach sind Playoffs. Die Herren spielen tatsächlich in Finnland mittlerweile eine Dreifachrunde. Und das ist mir persönlich neu. Ich weiß nicht, ob sie das die letzten Jahre auch schon gemacht haben und es einfach an mir komplett vorbeigegangen ist. Aber ich habe halt in diese Tabelle geguckt und da stand schon irgendwie so, die haben 26 Spiele oder 27 und ich habe kurz gerechnet und man kommt nicht auf so viele, wenn man doppelt gegeneinander spielt. Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben mit Heimrechten. Es kann sein, dass es einfach alle akzeptieren, dass es dann ein bisschen random ist, dass du halt zweimal zu Hause spielst und einmal auswärts gegen Verein A und einmal zu Hause zweimal auswärts gegen Verein B. Auf jeden Fall spannende Geschichte, gerade weil wir ja teilweise auch schon gesprochen haben von wegen Bundesliga, ganz schön viele Spiele, eigentlich ist noch gar nicht so viel Kohle im Floorball und so weiter. Und die Finnen sagen einfach, ja, aber man kann ja auch dreimal gegeneinander spielen. Unser Land ist jetzt auch nur doppelt so groß wie Deutschland. Die Fahrtwege, da kriegen wir alles hin, das ist kein Problem. Also finde ich spannend, dass sie das da in die Richtung auf die Spitze treiben.
Mir ist in Finnland eine Sache aufgefallen. Die Oilers haben ja einen Fashion-Trend zurückgeholt, der ich gehofft habe, für immer und ewig tot ist. Und zwar ärmellose Trikots. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das hat ja schon mal im Vorfeld schon mal gegeben, als ich glaube, AIK hat das kurz gehabt, aber vor allem die schwedische Nationalmannschaft der Herren, die haben ja bei einer oder zwei Weltmeisterschaften, ich glaube nur eine war es, in ihren Puma-Trikots ohne Ärmel gespielt, also ein bisschen Basketball-like. Ein bisschen breiter oben diesen Ärmelansatz geschnitten. Und ich muss sagen, es sieht einfach unfassbar scheiße aus. Aus dem Grund, weil das ist halt, also Floorballer sind halt sehr schlaksig. Die haben halt nicht so diese Schultern und diese Arme, dass da auch mal so ein Bizeps vorlugt, sondern das sind halt alles so Salzstangen, die da durch die Gegend laufen. Und wenn du auf die halt so ein Hemdchen wirfst, dann sieht das halt nicht so aus, wie als würde LeBron da irgendwie lossprinten und danken wollen, sondern das sieht so eher so aus, dass du ihm halt irgend so einen Energy-Riegel in die Hand drücken willst. Also das ist, glaube ich, aber nur ein Ausreißer gewesen, weil ansonsten, jetzt kommt wieder ein Lob. Ich habe zum Beispiel die Website von den Oilers angesehen und die sieht mittlerweile ganz gut aus. Die haben so richtig schön dieses Orange und Schwarz verarbeitet. Also wenn jemand für seinen Verein so einen neuen coolen Look sich so ein bisschen abgucken will, geht mal auf esportoilers.fi. Finde ich schön gemacht, machen auch sehr, sehr gute Fotoarbeit. So mit Feuer und dieses Orange verarbeiten sie sehr elegant. Finde ich cool.
Ja, ich finde diese Trikotgeschichte, die Finnen hatten das auch schon mal. Das ist aber, glaube ich, auch so 10, 15 Jahre her. Ich kann mich an irgendwelche Klassik-Trikots erinnern. Die haben ja seit Jahren diese gleiche Farbe, dass da welche auch so mit diesen ärmellosen Geschichten rumliefen. Ich finde, du hast ja gesagt, Flower, da sind alle so schlaksig. Ich finde, das ist nicht ganz so. Ich finde, es gibt entweder den schlaksigen langen oder es gibt die brutale Kante und es gibt wenig dazwischen. Ja, so Justus Keinulein, finde ich, solche Jungs, die könnten auch mal wirklich gut ärmellos tragen. Das würde, glaube ich, nicht so schlecht aussehen. Vielleicht müsste man das mit so, müsste so eine Klausel in den Vertrag. Wir rüsten euer Team mit ärmellosen Trikots aus, wenn ihr die nächsten 3 Monate geschlossen in den Kraftraum geht, sonst nicht.
Aber wenn Ulrichsson und Kohonen ärmellos laufen würden, dann hat der Gegner kurz mal weniger Respekt. Ne? Dann fallen 4 Tore und dann ist schon wieder alles zurück. Aber meine ich nur. Muss nicht zurückkommen, der Trend.
Ja, schauen wir mal, was da noch passiert. Guti, das wäre unsere Folge für heute. War jetzt, wie gesagt, halbes Europa-Fenster, weil wir die Folge nicht zu weit aufblähen wollten. Wir haben uns jetzt um die, wie nennen Sie das im Champions Cup? Die North Division, glaube ich, heißt sie doch, oder? Um die North Division haben wir uns jetzt gekümmert mit Schweden und Finnland und werden dann in der nächsten Folge noch Tschechien und die Schweiz nachliefern. Jan, schließende Worte.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Für diejenigen von euch, die noch bei unserem zweiten Podcast Hawkeye nicht vorbeigehört haben, dringende Empfehlung. Mittlerweile haben wir 3 Folgen raus und ich glaube, es wird von Folge zu Folge nur besser. Das heißt, um den eigenen sportlichen Horizont ein bisschen zu erweitern, schaut da mal vorbei, folgt uns dort und sagt Bescheid, wie es euch gefällt. Und ansonsten freuen wir uns schon auf die nächste Runde, weil langsam wird Crunchtime.
Genau. Langsam mit Crunchtime. Apropos Crunchtime, unterstützt die deutschen Herren in Lettland, ob am Stream, in den Kommentaren oder wo auch immer. Stream kostet wahrscheinlich wieder Geld, aber vielleicht habt ihr ja eine müde Mark übrig. Unterstützt die deutschen 19 Damen in Berlin oder, falls ihr irgendwo in der Nähe seid, fahrt einfach persönlich vorbei. Ist mit Sicherheit nicht wahnsinnig teuer. Und wie gesagt, so viele internationale Ereignisse hatten wir zuletzt nicht in Deutschland. Also falls ihr irgendwo da in der Peripherie unterwegs seid, ein Wochenende in Berlin kann man ja immer gut einschieben. Ansonsten hören wir uns wieder am 6.3. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao.
Tschüss.